Jürgen, heute geht's um Generationentrauma. Freust du dich schon?
Oh ja, da kenne ich mich bestimmt gut mit aus.
Das ist
Nein.
ein sehr lustiges Thema, kann ich euch sagen. Ja, nein, heute in aller Ernsthaftigkeit sprechen wir über Taco Peace Original Sin, was für uns beide so ein bisschen im Hinterkopf gelaufen ist, als da müssen wir unbedingt reden, aber nicht so wirklich in unsere Season, in unser Season-Konzept gepasst hat, auch eine O&A ist, also sowieso ein bisschen nebendran läuft. Und wir sprechen über Akunohana, wo ich ausnahmsweise den Manga gelesen habe und Julian nicht. Was auch so ein bisschen in dieselbe Richtung geht, aber warum wir die beiden Sachen zusammen machen wollten, werde ich dann später noch genauer drauf eingehen. Aber wer sind wir? Ich bin der Lukas oder der Tetz und begleitet von Julian.
Hi, hi.
Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Antenne Akihabara.
Genau. Huiuiui, da sind auf jeden Fall zwei Serien heute, die schon wahrscheinlich so ein bisschen auf den Magen schlagen.
Ja, deswegen finde ich, passen die auch eigentlich ganz gut zusammen, während Takopi natürlich nochmal irgendwie etwas mehr diese Richtung, oh, alles ist scheiße hat, ist Akunohana ja eher in Anführungszeichen etwas realistischer. Es wird niemand umgebracht, immerhin. Ja, und die Kinder sind auch schon ein bisschen älter. Aber natürlich im Großen und Ganzen sind das zwei Shows, die schon wehtun können.
Ja, ich fand auf jeden Fall, weil du es auch gerade gesagt hast, eigentlich interessant, dass du jetzt dann Flowers of Evil, was ja dann, glaube ich, auch im Deutschen der Titel ist. Ich weiß nicht, ist der Manga übersetzt worden nochmal?
Also ich hatte nachgeschaut, ich glaube, der Manga ist tatsächlich übersetzt als Flowers of Evil.
Okay.
Der Anime ist zumindest bei Crunchyroll als Akunohana Doppelpunkt Flowers of Evil geführt,
Nice. Immer sehr gut.
was halt auch ein bisschen komisch ist, aber naja.
Okay, weil ich war doch überrascht, als du das vorgeschlagen hast, dass wir das zusammennehmen.
Ja, ich habe mir schon ein bisschen länger vorgenommen, da auch den Anime zu schauen. Ich habe den Manga gelesen, der Anime hat mich immer durch den Stil ein bisschen abgeschreckt, aber ich glaube, dass das auch was Interessantes, wo wir später nochmal genauer drauf eingehen können. Aber genau, ich habe halt jetzt einfach gedacht, hey, da war doch was gerade mit dem Mangaka ist dann auch so ein bisschen, ja, diese Generational Trauma-Geschichten sehr, ja, im Vordergrund. Deswegen,
Okay.
ja, dachte ich, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Hat leider durch das, wie wenig vom Manga adaptiert wurde, es ist ja nur so das erste Drittel, nicht ganz so gut da reingepasst, wie ich es mir ganz gerne gewünscht hätte. Aber das ist alles Thema für gleich.
Richtig, denn ganz adaptiert wurde natürlich Taco Bell's Original Sin. Sechs Episoden. ONA auch noch, das heißt, es ist nicht im japanischen Fernsehen gelaufen. Und das Original hat, glaube ich, so 18 Chapters, so 16 bis 18, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, wie viel. Das heißt, das ist eine Volladaption gewesen, komplett von Anfang bis Ende. Und das würde ich auch so bezeichnen als so ein bisschen den Breakout-Hit so der letzten 2 Monate dieser Season. Wir haben ja gesagt, es läuft so ein bisschen nebendran. Also Breakout-Hit. Ich hätte es jetzt nicht als Überraschungserfolg bezeichnet, weil man schon ein bisschen vielleicht wusste, also das Original-Manga kennt man ja schon so ein bisschen,
Ja.
aber Breakout-Hit, weil es ja schon auch in der Community ein bisschen weiter ging. Also gerade auch wenn du schaust, Popularity ist jetzt nicht gerade die größte auf Mal oder so. Also da gibt es auf jeden Fall schon Sachen, die da noch mal krasser sind. Aber da gab es auf jeden Fall schon einigermaßen mehr Diskurs, als man vielleicht hätte erwarten können.
Übrigens, Flowers of Evil ist tatsächlich populärer. Aber
Jetzt hat ja auch
nur
ein paar
knapp.
Jährchen
Aber nur
gehabt.
knapp. Nein, tatsächlich, ich glaube, das Ranking ist das, was hier ganz krass hervorsticht, weil es ist wirklich eine etwas besonderere Show, was normalerweise immer ein bisschen schweren Stand hat. Aber wir sind hier bei mal was Nummer 20, Nummer 24, so in dem Bereich.
Ja, also hatte kurze Zeit sogar eine 9er-Wertung.
Ja.
Und was dann auch interessant ist, wenn man sich halt dann die Manga-Bewertung anschaut, die dann schon ein Stückchen schlechter ist. Also da merkt man, okay, anscheinend die Adaption hat da noch mal gut was rausgerissen vielleicht.
Wobei man auch sagen muss, die Adaption ist wirklich stark. Du hast schon gesagt, das ist nicht im japanischen Fernsehen gelaufen. da habe ich mich auch, habe ich mir auch sagen lassen, das ist so ein bisschen auf dem Mist von Enchia, also von dem Studio gewachsen, was gesagt hat, Leute, wir machen hier keine Kompromisse, dann kommt es halt als ONA, ist uns egal, wir wollen dem auch gerecht werden und ich finde, das haben sie auch ganz gut gemacht.
Ja, also gerade werden wir auf jeden Fall später darauf eingehen in der ersten Folge, die eine Szene, wo dann richtig lange draufgehalten die verschiedenen Einstellungen waren, das gibt's halt sonst nicht in normalen Anime, wenn es halt übers TV geht, wo da halt noch Zensur und so weiter man drauf achten muss.
Auch da, langgehaltene Szenen werden heute ein bisschen durchgehendes Thema werden.
Ja, ach Göttchen, genau. Ein interessanter Aspekt bei Takopi ist, ich hatte den Manga damals gelesen, also als das erste Chapter rauskam. Ich weiß gar nicht, war das Shonen Plus oder so? Ich habe keine Ahnung mehr. Oder Jump Plus, sorry, nicht Shonen Plus, Jump Plus.
Ich weiß es nicht, ich kann es dir leider nicht sagen. Die einzige Sache, die ich weiß, ist, ich wusste auch von dem Manga. Als jemand, der nicht so Manga-affin ist, sagt es dann doch schon einiges aus. Aber ja, es ist wohl bei schon Jump Plus als erstes erschienen.
Genau. Und Miki von Anime Slam hat mich, war das jetzt schon letztes Jahr oder war das noch dieses Jahr, daran erinnert, weil sie darüber geredet hatte oder sie kurz vorgestellt hat, ein Manga. Und dann kam es mir auch wieder in den Kopf. Und dann ist mir auch erst so ein bisschen wieder klar geworden, warte, ich habe gar nicht so weit gelesen, wieso eigentlich? Ich war mir auch gar nicht mehr sicher. Ich dachte, glaube ich, das war sogar ein One-Shot. Und dann, aber eigentlich habe ich, glaube ich, die ersten 3 Kapitel, glaube ich, gelesen oder so. Und dann irgendwie nicht mehr weiterverfolgt. Das kann sein, weil gerade wenn sowas Neues rauskommt, Konzept interessant ist, dann lese ich ein bisschen rein und denke mir aber dann, okay, wöchentlich muss ich das jetzt nicht verfolgen. Das ist vielleicht auch cool, einfach dann so ein Stück zu lesen. Dann habe ich halt nicht weitergelesen und vielleicht verpasst, dass es dann einfach abgeschlossen war oder so.
Irgendwie, ja, und jetzt konntest du es am Stück schauen.
Ja, und das fand ich auch ganz gut dann, glaube ich, weil auch Manga ist bestimmt auch cool. Also gerade auch das Artwork vom Mangaka ist echt nice. Aber die Adaption ist halt schon echt was Besonderes. Und da konnte ich dann auch noch überrascht werden.
Man muss halt auch sagen, es sind halt 6 Episoden, ich glaube 2,5 Stunden Laufzeit oder so.
Irgendwas, ja, also die erste Episode ist ja noch Doppellänge, oder? Nicht ja, doppelt, ja, also 40 Minuten
ich mein,
oder so.
Ich meine insgesamt, also über die Laufzeit kann man schon auch ein bisschen Filmqualität abliefern und das haben sie hier auch durchaus gemacht.
Ja, also wirklich, animationsmäßig, Regie, die Adaption ist richtig geil, aber da auf kleine Highlights werden wir noch später eingehen.
Ja, genau. Was ich auch noch kurz erwähnen möchte, das Studio hat vorher, glaube ich, sich erstmal nur mit der Neuadaption von Spice and Wolf einen Namen gemacht. Vorher kannte man die, glaube ich, nicht so wirklich. Was auch ein bisschen überraschend ist, dass dann in Anführungszeichen direkt der zweite, ja, die zweite Serie, die sie größer produziert haben, so ein Erfolg ist.
Ja, also gerade bei Spice and Wolf war ja das Hauptstudio Passion. Das heißt, die werden wahrscheinlich dann so ein bisschen mitgeholfen haben. Und das ist ja eh so weird bei Anime einfach dann, okay, irgendjemand gründet was Neues, dann ist eigentlich das Studio meistens nur irgendwie so für die Production Desks zuständig und dann kommt halt ein Director und man weiß da auch manchmal nicht so ganz bei Neugründung, wie krass sind die jetzt dann für einen Star verantwortlich oder nicht. Aber da haben sie auf jeden Fall schon mal gut was abgeliefert.
Auf jeden Fall.
Ja. Gut. Das Erste, was auf jeden Fall auffallen wird, wenn man die Serie startet, oh, gleich 2 Content Warnings. Sowohl im Japanischen, was ein bisschen weniger stark wirkt, aber das Englische dann nochmal schön mit hier, das kommt drin vor, hier ist Telefonnummer. Gut. Und dann nächste Szene danach, weil man vielleicht auch nicht weiß, um was es geht. Oh, okay, es geht schon mal um Grundschüler. Und dieses Content Warning um Grundschüler, könnte vielleicht nicht so cool sein.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch was da noch ein bisschen mit reinspielt, dass es eben um sehr vulnerable Menschen geht, eben um Kinder, die nicht so wirklich was dafür kennen können für die Situation, in der sie sind. Und das ist ja auch, glaube ich, einer der großen Punkte, die jetzt ja auch ein Thema in dem Anime sind. Aber trotzdem, gehen wir schon inhaltlich drauf ein oder möchtest du noch Allgemeineres halten.
Ich hätte jetzt vielleicht kurz die Prämisse erklärt am Anfang, okay. Aber wenn du noch
vielleicht... Dann lasse ich dir schnell die Prämisse erklären, weil gerade zu diesem Punkt möchte ich gleich noch mal was sagen.
Okay, gut. Es fängt damit an, dass unsere Grundschülerin Shizuka Takupi findet, was ein pinkes Taco, also so ein bisschen Octopus-ähnliches Alien ist, der vom Happy Planet kommt und Shizuka helfen will, beziehungsweise halt so er dafür zuständig ist, glücklich, also happy-mäßig Dinge zu verteilen im Universum. Und weil Shizuka ihm halt Brot gegeben hat, sagt er: Hier, Shizuka, du bist voll nett, jetzt will ich dir das irgendwie zurückzahlen. Ich habe hier so ein paar Gegenstände, Gadgets, Happy-Gegenstände. Kannst du vielleicht damit fliegen oder so, aber Shizuka lehnt ab. Und wir bekommen dann so langsam mit, okay, anscheinend wird Shizuka in der Grundschule gemobbt. Das heißt, da ist zum Beispiel Marina als Mädchen so die Rudelführerin. Und aber Takupi, das merkt man auch schon schnell, der versteht es nicht so ganz. Der ist recht naiv. Also er kommt ja vom Planeten Happy, wo alle happy sind. Und falls mal irgendwas Böses passiert, dann verstecken sie, was war das nochmal, ein Papier oder sowas? Ist Happy-Papier oder so? Also, dass sie irgendwie dann so schmutzig aussieht, vielleicht irgendwie Schläge hat und so weiter, versteht er halt einfach nicht, weil er halt ein Alien ist.
Ja, ist, was das angeht, noch unschuldiger als eben die Kinder.
Genau.
Die ja auch so Sachen nicht verstehen und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und so. Und er versteht es eben noch weniger.
Genau. Und der Anfang besteht halt daraus so ein bisschen dieser Kontrast aus Shizuka, der halt ganz viele schlimme Dinge passieren, und er, der dann vielleicht so langsam merkt, okay, das ist ein bisschen komisch, was ist das denn eigentlich, diese Menschen, was machen die denn da?
Naja, also das merkt er ja erst, nachdem ein wirklicher Tiefschlag von der Serie auskommt. Vorher ist er ja sehr, also wirklich übernaiv. Also er sieht, wie Shizuka ankommt, mit Blessuren im Gesicht, total fertig, und sagt dann sowas wie: Oh, Shizuka, du hast sogar dein Gesicht dekoriert.
Ja.
Ja, Takupi, nein.
Oder dass sich die Gesichtsfarbe ändert, wenn irgendwie eine andere Stimmung ist oder sowas. Also ich werde ja auch rot, wenn mir irgendwas peinlich ist oder so. Aber dann so allgemein über die Serie geht's halt dann auch so ein bisschen einfach um Kindesmissbrauch. Also gibt es dann so verschiedene Aspekte von Kindesmissbrauch. Also einmal wirklich körperlich, dass halt geschlagen wird. Vernachlässigung, als auch psychisch.
Ich glaube, man kann eher sogar noch genauer gehen und einfach sagen, es ist wirklich so dieses Generationentrauma, was ich schon eingangs erwähnt habe, was einfach weitergegeben wird. Die Person, die viel Erfolg hat und in ihrem Leben feststeht, die macht dann halt auch ihrem Kind Druck, wahrscheinlich, weil sie es auch so erlebt hat. Die Mutter, die in ihrem eigenen Leben sich alleingelassen fühlt, klammert sich an ihre Tochter und macht da ihr Leben auch zur Hölle. Und die, wie du schon gesagt hast, die Mutter, die halt nicht da ist für ihre Tochter, hat ja auch mehr oder weniger einen Grund, dadurch, dass sie eben ja als Escort irgendwie das Geld reinholen muss, um sich und ihre Tochter zu versorgen. Also dieses, einfach dieses Trauma, was immer weitergegeben wird, dieser Teufelskreis, der so schwierig zu durchbrechen ist.
Takupi spielt dann halt so ein bisschen mit rein, dass er halt, wie gesagt, es nicht so ganz merkt, aber plotmäßig mit seinen Gadgets so ein paar Dinge ins Rollen bringt. Ja, ich weiß nicht, wollen wir zuerst dann so, bevor wir, weil die meisten Sachen kann man, glaube ich, dann nur im Spoilerteil so ein bisschen natürlich dann erzählen. Ja,
ich finde es generell schwierig, über die Serie zu sprechen, wenn du nicht darüber sprechen kannst, was in der ersten Episode passiert.
Ja, genau.
Deswegen würde ich recht schnell dazu übergehen zu sagen.
Wir haben natürlich halt noch den visuellen und Regieaspekt. Ein paar Szenen werden wir natürlich dann im Spoilerteil erwähnen müssen, aber wollen wir da nochmal kurz allgemein einfach drüber reden.
Klar. Also du hast es ja schon gesagt, es gibt teilweise Szenen, die wirklich unangenehm lang gehalten sind. Und die Regie ist generell sehr, ja, unkomfortabel. Es ist sehr, ja. Es ist, du fühlst dich richtig schlecht, fast voyeuristisch, wenn du dabei zuschaust, was eben für schlimme Dinge passieren. Aber der Payoff dafür ist an vielen Stellen so gut, wenn dann wirklich Leute aus ihren Mustern ausbrechen und du merkst, hier passiert gerade was.
Ja, aber es wird halt auch das Medium Anime, Animation, halt richtig gut genutzt. Das heißt, Animation an sich ist halt echt viel. Also sieht halt super aus, als auch gibt's halt so viele Einstellungen, wo halt nicht einfach nur ein Background und halt die Charaktere bewegen sich, sondern auch der Background wird animiert. Es gibt irgendwelche Fisheye-Lens-Animationen vom Background, Off-Model. Also gerade auch die Character-Designs sind ja eh an sich schon cool und diese wurden auch richtig detailliert umgesetzt, bewegen sich halt auch einfach viel. Später kriegen wir auch nochmal einen Artstyle vom Happy Planeten zum Beispiel, aber auch die Kamerabewegungen in 2D sind halt einfach absolut großartig. Die erste Szene auch zum Beispiel in der Schule, wo halt sich auch viel im Hintergrund bewegt, wie halt die Gefühlswelt dargestellt wird von Charakteren und einfach diese absolut grandiose Episode 4. Also diese Serie sieht halt richtig scheiße gut aus. Also wirklich, die ist halt einfach richtig gut animiert und das halt zu allem, glaube ich, einfach nochmal richtig gut beigetragen.
Ja, man muss auch sagen, die Serie spielt sehr viel auch mit den Kontrasten. Also gerade wenn du das Ende der ersten Episode dir vor Augen führst oder ich sag jetzt einfach mal die Pancake-Szene, du wirst wissen, worauf ich anspiele. Es ist sehr viel so der Kontrast von dem, was du denkst, was eigentlich passiert oder was gerade ja auch tatsächlich literally passiert, zu dem, wie es sich dann anfühlt und wie sich Dinge verändern durch etwas mehr Kontext. Ja, es ist schwierig, darüber im Detail zu reden, wie gut da die Regieentscheidungen sind, wenn man eben nicht auf die Handlung näher eingeht.
Ja, aber das, wie ich auf jeden Fall gesagt habe, ist wahrscheinlich mit einer der bestanimiertesten Serien des Jahres. Und wenn man halt mit dem Content klarkommt, auf jeden Fall selbst dafür nur eine Empfehlung wert.
Ja, aber genau deswegen wollte ich das auch nicht unbedingt in meine 3 Titel für die Season nehmen, weil für mich selbst ist es zwar auch wirklich ein Spitzentitel, aber ich wollte das nicht in meinen für mich Part reinbringen. Ich wusste, dir brauche ich es nicht zu empfehlen, weil du hast es sicher auch schon gesehen und ich wollte es auch nicht allgemein euch empfehlen, dem Publikum empfehlen, weil es geht wirklich auf schwierige Themen ein und greift da wirklich tief. Und ich weiß, einige Leute sagen, hey, wenn Kindern irgendwas passiert, in egal Film, Anime, was auch immer, möchte ich mir das nicht anschauen. Und wenn ihr dazugehört, bitte schaut euch das auch echt nicht an. Wenn ihr aber mit diesen düsteren Themen klarkommt und wenn ihr da auch ein bisschen eine dickere Haut habt, ist es auf jeden Fall ein Titel, den man unbedingt sich anschauen sollte.
Ja. Ich will auch noch ansprechen, dass ich das OP super finde. Also ich habe einen Ohrwurm davon.
Das ist auch schon wieder so ein bisschen der Kontrast.
Ja, also ja. Das Süße, es wurde ja auch im Vorfeld, also zumindest japanische Marketing war so ein bisschen, dass es halt so eine cute Slice-of-Life-Show ist, was dann vielleicht damit auch noch mit reinpasst. Aber ich weiß auch nicht, wie das jetzt wahrscheinlich auch im Streaming-Service, dort wird ja auch sofort die Content-Warning da sein, wo man dann sofort, okay, schade, anscheinend doch nicht. Und nicht irgendwie so 10 Minuten wartet und dann erst merkt, oh, warte.
Aber ja, gut. Aber gerade das ist ja auch nicht so unüblich. Ich meine, ich könnte jetzt aus dem Stegreif dir 3 Titel nennen, die sehr süß sind vom Arzt und von der Präsentation, aber wirklich schwierige Themen ansprechen.
Voice Acting war auch gut. Also Takupi ist auf jeden Fall super gemacht, wie er immer so cute das Ganze macht. Und dann selbst später, wenn es auch so ein bisschen dramatisch wird, trotzdem mit seiner quietsche Stimme recht happy klingt. Aber man merkt, okay, dass er halt gerade gerne was will, aber das ist auf jeden Fall richtig gut gemacht. Und dann halt sowohl die Eltern als auch dann halt die 3 Kinder, speziell aber Shizuka und Marina, sind halt schon echt auch vom Voice Acting gut. Also finde ich super. Gerade Shizuka, die ja auch die ganze Zeit ja so ein bisschen abwesend erstmal wirkt, die nächste Zeit und dann später, als sie dann an Asuma so ein bisschen wie soll ich sagen, Forderungen stellt. Passt dann da ganz gut aufgebaut und halt einfach das Gekreische, als auch dann irgendwie Wut von Marina, ist auch super. Mhm.
Gut, wollen wir in den Spoiler-Teil übergehen?
Gerne.
Weil ich habe das Gefühl, du willst auch schon mehr darüber erzählen, als du eigentlich außerhalb des Spoiler-Teils machen möchtest.
Ja, also das war jetzt erstmal noch die allgemeinen Sachen, aber genau. Spoiler-Teil. Erste gut. Folge waren ja 40 Minuten, ich weiß auch gar nicht, also wusstest gar nichts, ne?
Doch, wie okay. gesagt, ich kannte den Manga auch schon. Ich habe ihn zwar nicht gelesen, aber ich wusste, um was es geht. Und man muss auch sagen, die erste Folge, egal ob du es weißt oder nicht, die trifft dich einfach. Weil gerade, du siehst ja diese Welt aus den Augen von Takopi. Und du siehst, wie Shizuka offensichtlich traurig ist und offensichtlich ja, nicht nur gemobbt wird, sondern richtig terrorisiert und gefoltert wird in der Schule. Und das einfach nur durch das, dass du sie bei ihrem Nachhauseweg an diesem Spielplatz vorbeikommen siehst, wo Takupi sich, ja, nicht versteckt, aber wo er seinen Unterschlupf hat, mehr oder weniger. Und es, die Spannung in dem Moment kommt einfach darüber, dass du siehst, wie Takupi darauf reagiert und dir als nicht außerirdischer Tintenfisch ist sofort klar, hier stimmt was nicht. Hilf doch diesem armen Mädchen so. Und du weißt, es wird nicht passieren. Ja, das ist schon in der ersten Episode schon ein sehr unangenehmes Gefühl, was ja dann in dem, was du vorhin schon angesprochen hast, gipfelt. Nämlich nach dem, wir gehen jetzt ja eigentlich auf die Handlung ein, ne?
Also, ja.
Okay. Nachdem nämlich Shizukas Hund ja mitgenommen wurde, genau was mit ihm passiert, wird einem nicht erzählt, aber man kann es sich schon denken, ist Shizuka ein bisschen anders drauf und fragt Takopi eben nach diesem einen Happy Gadget, was er ihr dann anbietet, ein Band, was nicht zerreißt.
Ja, das Freundschaftsband.
Und wenn man die Finger von zwei Leuten damit verbindet, dann werden sie miteinander klarkommen, dann legen sie ihren Streit beiseite. Und da ignoriert dann Takopi die Regel der Happyana und lässt Shizuka mit dem Gadget allein weggehen. Ja, du kannst gerne weiter erzählen, weil ich glaube, du wolltest da vorhin schon drauf hinaus.
Ja, ich will erst noch mal kurz sagen, da fand ich auch ganz gut, weil wir hatten ja das Opening davor gehabt, wo ja dann das Freundschaftsband eingesetzt wird, wie es ja eingesetzt werden sollte.
Ja.
Das heißt, da waren dann Leute, ich glaube, die meisten, ich habe auch mal ein paar kurz so ein bisschen Reactions mal durchgeguckt, die haben schon verstanden, als er dann, weil es wurde ja auch so richtig, darum, wir hatten schon gesagt, von der Regie, als er das Freundschaftsband rausholt, ist ja auch so ein bisschen dunkel, leicht, vielleicht bedrohlich gezeigt, als er das so rausholt. Mhm. Und dass dann die Leute selbst dann schon gemerkt haben, also die nächsten 3-4 Sätze danach merkt man sofort, okay, worauf es hinausläuft. Aber selbst da hat man dann schon das so langsam gemerkt. Ja. Aber darum fand ich ganz gut, dass man versucht hat, das mit dem Opening vielleicht noch mal so einen Überraschungseffekt zu machen.
Nee, aber das ist ja genau das, was ich gemeint habe, dass eben zu dem Zeitpunkt ist ja schon voll und ganz klar, dass es Shizuka nicht gut geht. Es ist jedem klar, außer Takopi.
Genau, richtig. Und ja, dann kommt es zum Suizid, wo ich dann genau das so, oder einem sofort auffällt, okay, es wird halt richtig lang draufgehalten und das sieht man halt in Anime heutzutage auch gerade nicht mehr so viel. Weil
das
halt
siehst du generell nicht in vielen Medien, weil es zutiefst unangenehm ist, auf so einen Moment länger zu fahren, als es nötig ist.
Ja, also man, da merkt man halt einfach, wie sich die Landschaft in Anime verändert hat, weil wir halt, zum Beispiel wird ja oft gesagt, in den 90ern hatten wir die OVA-Kultur.
Mhm.
Und die ist ja dann jetzt, sage ich mal, die letzten 20 Jahre so ein bisschen ausgestorben. Und dann war halt größtenteils halt TV und vielleicht Film, aber da jetzt auch nicht unbedingt. Und das, was halt früher die OVAs auf klassischer Blu-ray, DVD waren, ist halt heutzutage, wenn es halt explizit nur Streaming ist. Das heißt, nicht irgendwie extra noch im TV ausgestrahlt werden muss.
Wobei man auch sagen muss, OVAs aus der Zeit damals haben sich auch nicht so mit so Themen beschäftigt.
Kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber
es gibt nur ganz wenige Medien, die sich rausnehmen auf ja unangenehme Gefühle für den Zuschauer so lange die Kamera drauf zu halten und nicht wegzuscheuen und nicht wegzuschneiden, nicht wegzuschauen.
Ja, also es beginnt ja damit die Einstellung, dass man sie halt, das ist noch recht klassisch, nicht den Kopf sieht. Das heißt, man sieht nur, wie die Beine halt hängen. Dann Takupi langsam hingeht, dann sieht man sie von der anderen Seite halt voll. Dann, weil er das ja nicht so ganz checkt, er ja wirklich an ihr schüttelt so ein bisschen. Also sie so nimmt so, hey Shizuka, komm runter und so weiter. Und sie dann auch noch so Ragdoll-mäßig ja auch noch einfach auf den Boden klatscht. Das heißt, das sind dann irgendwie, keine Ahnung, das ist eine Minute oder so, 1,30, weiß jetzt nicht. Und genau, das fand ich auf jeden Fall schon mal stark. Ob das jetzt so sein muss, muss man halt immer überlegen. Ist es jetzt eine Shock-Value und so weiter? Ich kann jetzt, ich habe leider nicht nochmal nachgeschaut, wie das Ganze im Manga dargestellt wurde. Ob man dann halt einfach erstmal so eine Page hat, mit wo man dann so im Hintergrund ein Panel sieht, wo sie halt dann hängt. Und auf der nächsten Seite man halt sie voll sieht oder sowas. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass so ein Panel damals war.
Gerade diese zeitlichen Abläufe sind in Manga auch nicht so einfach darzustellen. Dieses lange Draufhalten kriegst du halt nicht so wirklich hin, weil Leute halt in ihrem eigenen Tempo weiterblättern.
Genau.
Und das ist halt auch sowas, wo dann eine Anime-Adaption ihre Interpretation auf die Leinwand oder in dem Fall auf den Fernsehschirm projizieren müssen.
Genau. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten recht großen plot-relevanten Aspekt, weil Takupi, so dumm ist er jetzt nicht und naiv, checkt halt schon, dass Shizuka halt gestorben ist. Aber wir erfahren dann, dass die eingeführte Happy Kamera am Anfang der Folge anscheinend eine coole Funktion hat, die Zeitreisen ermöglicht. Mhm. Das heißt, man kann dorthin zurück, wo das Foto geschossen wurde zu dem Zeitpunkt. Und dann wird es erstmal ein bisschen time-loopig. Das heißt, er versucht dann halt Shizuka den Tod zu verhindern. Und dann besucht er sie halt in der Schule, um zu gucken, okay, was ist los, was kann es denn oder was kann der Grund sein, weshalb sich dann Shizuka selbst umgebracht hat? Genau.
An der Stelle fände ich Erased nicht so überbewertet, wäre das auch ein guter Partner gewesen, um hier drüber zu sprechen.
Ja, richtig. Genau. Ja. Wie fandest du es denn, dass ein Time Loop überhaupt eingeführt wurde? Ist es für dich schon ein bisschen ausgelutscht oder fandest du es hier
voll
okay?
In Ordnung. Ist voll in Ordnung. Also in dem wenn eine Serie mir zeigt, wie sich ein Grundschüler in der ersten Episode hängt, dann kommen die mit vielen anderen Dingen auch auf jeden Fall noch davon. Also es ist nicht so, dass ich sage, boah, ein Time Loop, das ist jetzt aber ausgelutscht, nachdem sich gerade ein Grundschüler erhängt hat. So. Das ist halt eine andere Art Geschichte. Und dass sie sich auf ein Plot-Device, dass sie auf ein Plot-Device zurückgreift, der jetzt ein bisschen ausgelutscht ist, ist mir an der Stelle dann auch egal. Mhm.
Ja, und in der Schule bekommen wir dann halt ein bisschen mehr mit von Marina, die halt ihre Mobberin ist.
Und in der zweiten Hälfte von der ersten Episode ist das ja, glaube ich, wird so viel Hass gegenüber Marina aufgebaut, weil sie ist, man denkt die ganze Zeit, also es gibt nichts, was ihr Verhalten entschuldigen würde. Das ist so unentschuldbar, grausam und böse, was sie ja, Shizuka antut und in einer Szene dann ja sogar Takupi, der Shizukas Rolle übernimmt. Ja, nur möchtest du noch was dazu sagen, bevor ich jetzt zum Ende der ersten Episode springe?
Nee, also kannst du schon machen.
Nur um dann zu sehen, wie ihr ja zu Hause ist und sie dann sofort zu verstehen. Also dieser Kameraschwenk an dem Fenster vorbei, wo der Schatten immer mehr von ihrem Gesicht einnimmt, während ihre Mutter gleichzeitig sich auf sie zubewegt und du weißt genau, okay, die Mutter lässt halt alles an ihr aus und Marina geht einfach in die Richtung los und gibt das weiter, wo sie denkt, dass es am meisten verdient ist. Und das ist nun mal Shizuka, weil ihre Mutter als Escort wohl auch mit Marinas Vater irgendwie in einer Geschäftsbeziehung steht, sagen wir es so. Ja. Was natürlich Teil dessen ist, warum Marinas Mutter so ist, wie sie ist und Marina so einengt und ja, so misshandelt.
Genau, den Aspekt, also so hundertprozentig wusste ich das nicht mehr. Ich fand zum Beispiel ganz, ganz interessant, weil eine der Dinge, die halt Marina, wo sich ja über Shizuka lustig macht oder halt sie beleidigt, ist jetzt so ein bisschen als Parasit. Und okay, du bekommst halt hier vom Staat Sachen bezahlt, also Sozialhilfe. Was ich noch nicht so oft in japanischen Medien jetzt so gesehen habe. Also wirklich so sozial Schwache, die halt dann Sachen bezahlt bekommen, Sozialhilfe bekommen. Auch wenn sich dann später herausgestellt hat, dass Parasit bei Marina eher eine andere Bedeutung hatte, als jetzt direkt auf die Sozialhilfe eingehen. Das heißt, da hat sich ein bisschen gewandelt.
Wobei man natürlich auch sagen muss, in so einer kollektivistischen Gesellschaft wie Japan ist es natürlich auch recht einfach zu sagen, hey, du bist ein Parasit, du ziehst nur aus der Gesellschaft und gibst nichts zurück. Für gerade Leute, die eben dann ja in einkommensschwachen Familien aufwachsen oder eben generell, die da ja staatliche Hilfe beziehen.
Das kann ich halt gar nicht einschätzen, obwohl ich jetzt so viel japanische Medien konsumiert habe, wie da eigentlich so ein bisschen, also das, was du gerade sagst, wenn man jetzt davon ausgeht, wie halt so eigentlich die Gesellschaft strukturiert ist in Japan, dass man darauf kommen könnte, habe ich jetzt gar keine Ahnung, ob das halt wirklich so ist. Man kriegt halt manchmal so Sachen mit, zum Beispiel Obdachlose, dass die ja schon auch eher nicht im Bild sind, sage ich mal so.
Ja, also
aber wie Anime das da ist, keine Ahnung.
Ist schon eher so ein Ding, was die negativen Seiten von der japanischen Kultur und Gesellschaft ein bisschen beschönigt oder mal nicht die Kamera drauf hält. Gerade daher kommen ja dann auch diese ganzen Weeaboos, die meinen, boah, in Japan ist alles so viel besser. Ja, wenn du nur Anime konsumierst und dich nicht mit der Gesellschaft auseinandersetzt, dann ist da alles besser, in der Tat.
Ja, also ich könnte jetzt zum Beispiel auch gar nicht sagen, was für ein Sozialsystem es so eigentlich in Japan gibt. Keine Ahnung, man kriegt ja auch mit Hikikomori so ein bisschen mit, dass wahrscheinlich wird dann ja nichts bezogen, wenn man halt einfach nur zu Hause ist und von seinen Eltern lebt oder so. Aber ich habe gar keine Ahnung. Genau, du hast ja auch schon angesprochen, den Aspekt halt Generationentrauma. Jetzt haben wir halt so mitbekommen, okay, mit der Mutter, dass sie das wahrscheinlich so weitergibt, was wir dann über die nächsten Folgen auch mitbekommen, auch die Parallelen selbst ziehen können. Ah, okay, das, was halt die Mutter sagt, gibt sie halt weiter. Wie geschlagen wird, macht sie halt genauso. Das ist auch sehr gut in der Animation dargestellt. Gibt es auf jeden Fall so ein paar Szenen, wo halt dann Marina genauso steht wie halt ihre Mutter. Oder halt bestimmte Dinge macht wie ihre Mutter. Ich fand es ein bisschen schade, dass halt zum Ende hin es auch noch mal explizit so genannt wird. Also Takubi sagt, ach, du machst es ja genauso wie deine Mutter. Hätte jetzt nicht so offensichtlich einfach noch mal reingedrückt werden müssen. Das haben wir hoffentlich alle verstanden währenddessen.
Das macht aber tatsächlich die Serie häufiger, dass sie klipp und klar noch mal sagt, was sie uns schon gezeigt hat. Ja, man kann es durchaus als Negativpunkt sehen. Ich sehe es aber auch irgendwo so ein bisschen so, dass man die weniger belesenen Zuschauer, die sowas vielleicht nicht mitkriegen, an einem gewissen Punkt nochmal abholt und sagt, hier, falls du es nicht mitbekommen hast, das ist so und jetzt können wir weitermachen und du kannst alles verstehen, was danach kommt. Es ist eher so ein bisschen, es macht es ein bisschen einsteigerfreundlicher. Natürlich für uns ist das dann ein bisschen, ohne jetzt irgendwie arrogant wirken zu wollen, aber wir brauchen es dann vielleicht eher nicht nochmal explizit ausgedrückt.
Genau. Und dann, nachdem wir schon vielleicht in der ersten Episode überrascht wurden, finde ich auch zumindest der Plot, wie er halt in Episode 2 dann fortgeführt wird am Schluss, echt ganz gut. Das heißt, dass wir dann das Zeitreise-Element erstmal rausnehmen und diese Elemente haben, dass jetzt halt Marina getötet wurde.
Ja.
Das hat mich auch noch überrascht. Davon habe ich auch nichts mehr gewusst. Dadurch habe ich gesagt, ich glaube, ich habe wirklich die ersten 3 Chapters gelesen oder so.
Das ist so ein bisschen, schon jede Folge hat am Ende ihren Paukenschlag und ihren, ja, ich will nicht sagen Cliffhanger, aber so, ja, ein Kontrast zu dem, was du eigentlich erwartet hättest. Und eben, dass diese Konfrontation mit Marina darin endet, dass sie stirbt, dass Takopi sie umbringt, muss man ja tatsächlich klipp und klar so sagen. Er ist überfordert mit der Situation und das Erste, was er sieht als Lösungsweg, ist eben Gewalt. Und das ist auch nichts anderes, als was die Serie ihm bis zu dem Zeitpunkt als Lösungsweg dargestellt hat. Weil in der Menschenwelt, wie Takopi sie kennengelernt hat, ist Gewalt die einzige Lösung.
Mhm. Fand ich auch ganz gut, das kleine Foreshadowing, dass Shizuka in der vorigen Episode sich gewundert hat, ach, die Kamera wirkt ja schwerer, als sie ist. Mhm. Fand ich ganz nett. Aber ja, genau. Weil wir hatten ja dann so ein bisschen vorher halt die Zeitloops, wo er halt versucht, dass der Hund nicht weggegeben wird. Was ja dann nur darin endet, dass halt der Hund angeblich nur jetzt beim Vater ist.
Das ist auch so eine frustrierende Szene, weil es erinnert so ein bisschen an Steins Gate, wenn Okarun versucht, sie zu retten. Und in jedem Time Loop, in jedem neuen Versuch, gibt es eine andere Art, wie dieses, in dem Fall ja eher Kanon-Event, herbeigeführt wird. Hier ist es ja aber nicht irgendeine, ja, temporale Notwendigkeit, dass der Hund ihr weggenommen wird, sondern Marina hat sich in den Kopf gesetzt, ich nehme ihr jetzt auch noch ihren Hund weg und tut alles dafür, das herbeizuführen. Und zwar so kalkuliert und so vorbereitet, dass nichts, was Takopi tut, das verhindern könnte.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das ist einfach eine sehr frustrierende Sequenz und rechtfertigt dann ja fast schon, dass Takopi zur Gewalt greift und sagt, nein, wenn das der einzige Weg ist, das zu verhindern, dann verhindere ich das hier jetzt.
Ja, und zumindest dann, wie halt die Episode 2 endet, finde ich halt einfach ganz cool, einmal, dass Takopi halt so realisiert, er hat jemanden umgebracht, wo er dann auch nicht so naiv ist und so, ach, was war denn da los, sondern, oh, shit, ich habe ein bisschen verkackt. Als auch dann die Reaktion von Shizuka, die ja dann einfach so, Sugoi, mega cool. Ich habe mir schon immer gedacht, eigentlich sollte sie weg sein, aber jetzt ist sie ja wirklich tot. Takopi, hast du super gemacht.
Was ja auch so ein bisschen dieses Kindliche darstellt, dieses nicht ganz verstehend, was hier passiert ist, aber realisierend, dass es eine Lösung für ein Problem ist.
Ja.
Was ja auch irgendwie sehr grausam, aber auch sehr traurig ist. Und was an der Stelle dann noch passiert, ist der Auftritt von unserem dritten Hauptcharakter, eben Asuma-kun, der ja
der Klassensprecher.
Der auch seine eigenen Dämonen zu bekämpfen hat, den Druck, den er von zu Hause bekommt und dieses nutzlos fühlen, obwohl er eigentlich sehr kompetent ist. Also er schreibt sehr gute Noten, aber sein Bruder war immer noch ein bisschen besser zu dem Zeitpunkt. Was natürlich dann von zu Hause immer ein bisschen mehr Druck bekommt. Und wenn dann Shizuka ihn um Hilfe bittet, sagt er dann natürlich sofort, ja, ich bin dabei. Endlich braucht mich jemand. Endlich will jemand, dass ich mich beteilige. Er macht es zwar etwas zögerlich, aber er ist schon dann recht schnell an Bord.
Bei so Sachen, da habe ich manchmal meine Schwierigkeiten. Ich muss dann immer so ein bisschen, okay, sie sind Grundschüler. Mhm. Auch wenn gerade bei Asuma dann so ein bisschen Dialog, Grundschüler, ein bisschen schwieriger. Er soll ja intelligenter sein, aber
Ich glaube, die Sache mit Asuma ist, dass eben sein Trauma ihn genau dafür anfällig macht. Es ist nämlich genau das, eine Frau in seinem Leben, die dann, Shizuka sieht ja auch der Mutter von Asuma ein bisschen ähnlich. Und sie bietet ihm genau das an, was er sich von seiner Mutter wünscht. Eben diese Anerkennung, dieses, ich sehe dich, ich sehe, du bist hier, du bist hilfreich. Und das bietet sie ihm an. Er kann eigentlich nicht anders als ja sagen.
Ja, also es wird ja auch so dargestellt im Affekt mit dem Herzchen und so weiter, aber das ist schon so ein bisschen so ein Aspekt, der mir immer so, merkst du, okay, es reibt mich gerade ein bisschen. Ist gerade nicht so das, was das Beste ist, einfach in dem Ganzen. Ich muss auch sagen, Asuma, wo ich mich noch am meisten mit identifizieren könnte, also ich wollte jetzt nicht irgendwie, also es war jetzt nicht so explizit vielleicht, aber man kennt es ja auch, wenn man irgendwie guter Schüler war, auch impliziter Druck, den man vielleicht hatte. Das heißt, da war vielleicht mal Aspekte dabei, wo ich mich mit identifizieren konnte. Und er hat auch ja die geilste Folge mit Episode 4 bekommen. Mhm. Aber das kann ich jetzt schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Das waren auf jeden Fall schon ein paar eher so, was mir eher so ein bisschen nicht so gut gefallen hat, wo ich dann so schon ein bisschen dachte, da hat es mich manchmal ein bisschen verloren. Da habe ich andere Dinge einfach interessanter gefunden, als jetzt Asumas Problem anzugehen. Tut mir leid für ihn.
Ja, man muss auch sagen, seine Situation wirkt weit weniger schlimm als die der beiden Mädels. Einfach auch, weil er ein sicheres Zuhause hat und er muss nicht Angst vor seiner Mutter haben. Er will sie beeindrucken, er will irgendeine Art Anerkennung von ihr bekommen, aber sie schlägt ihn jetzt nicht und sie ist da für ihn.
Ja,
also mehr oder weniger. Mehr als Shizukas Mutter.
Ja.
Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Ja, aber also trotzdem.
Von unseren drei Hauptfiguren ist sein Zuhause eigentlich noch das, was am wenigsten. Ah, nee. Ja,
also ich bin halt.
Schwierig, das zu quantifizieren. Aber seine Ausgangssituation ist nicht so schlimm wie die von den beiden Mädels.
Ja, die Ausgangssituation vielleicht, aber ich will halt wirklich, darum, ich habe es ja am Anfang ausgesprochen, das sind halt einfach drei verschiedene Arten von Kindesmissbrauch. Das eine ist halt wirklich körperliche Vernachlässigung, absolut, die man noch beide gut am besten nachvollziehen kann. Aber gerade als die Mutter halt sagt, dass sie nichts mehr von ihm erwartet, als auch bei 97 Punkten halt so hier die Pancakes hinstellt und dann wegzieht, ist halt schon, das wird halt oft auch einfach so ein bisschen, ach ja, ist ja nicht so schlimm, aber das ist halt schon auch, finde ich schon eher absolut, ein bisschen krassere absolut. Psychische, gerade für ein Kind einfach.
Also gerade diese Situation mit diesen Pancakes ist, das ist ja das, was ich vorhin schon kurz ansprechen wollte. Es gibt ja diese Situation, die du ja auch gerade anmerkst, wo, also man muss vielleicht dazu sagen, diese Pancakes stehen für die Anerkennung seiner Mutter, weil sie ihm auch sagt, hey, wenn du gut abschneidest, kriegst du diese Pancakes. Und jedes Mal, wenn er mit einer Note nach Hause kommt, die nicht 100 von 100 sind, wirft sie halt die Pancakes weg und sagt, ja, du hast mich schon wieder enttäuscht, so. Und die Szene, wo du gerade auch schon drüber gesprochen hast, spielt sich eben so aus, dass er von seiner Mutter die Pancakes bekommt und sie sagt, hey, ich weiß, du machst eine schwere Zeit durch, ich sehe dich abends die ganze Zeit lernen. Und es fühlt sich erstmal so an wie Anerkennung. Und die Pancakes sehen super und lecker aus. Und das zeigt sich auch in der Animation. Und dann sagt seine Mutter, ja, ich brauche ja sowieso nichts mehr von dir zu erwarten.
Ja, da, was du gerade eben gesagt hast, nicht ganz. Also sie, das war was anderes, wo gesagt wird, dass er abends viel lernt und so weiter. Sondern sie sagt ja extra, sie bezieht sich das ja auch auf sich, dass er jetzt mit dieser schlechten Note nach Hause gekommen ist, weil er sie ärgern will. Also das ist nicht irgendwie sein Problem war, dass er vielleicht irgendwer gerade Schwierigkeiten hat. Nee, das kann ja nur sein, dass er ihr was Schlechtes tun will.
Ja, und sie sagt dann ja auch, dass sie bei ihm offensichtlich was falsch gemacht hat. Und dann das Visuelle, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dann sehen die Pancakes auch gar nicht mehr so geil aus. Dann sehen die schon ziemlich eklig aus.
Ja, also auch wirklich.
Weil es ist halt auch eine Perversion von dem, was er wollte. Er wollte die Pancakes, die bis dahin noch für diese Anerkennung von seiner Mutter standen. Und jetzt stehen sie eben für den Grad der Enttäuschung, dass sie ihm sagt, ja, I don't care anymore. Mach, was du willst.
Ja, also wirklich das, also die Folge, Episode 4, war halt absolut großartig. Wie die Mutter auf ihn zuläuft. Erstmal, wie gut es animiert ist, einfach das Laufen, also viele Frames auch. Und aber auch so ein POV-Shot, wo hin und her geschwungen wird. Da gab es ja auch da, wo er dann so ein bisschen überlegt, gerade in Anführungsstrichen so einen glücklichen Monolog hat, wo er dann ein Papier hat, wo er auch den Radierer das dann wegmacht und so weiter. Und dann Schnitt ist schon vorbei. Alles auch mit den ganzen, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das waren auch die Folge, wo halt viel von den Fisheyes genutzt wurde, wo halt so ein bisschen Asumas inneres Gefühl gezeigt wurde, wie er sich gerade unter Druck fühlt oder halt alles gerade irgendwie zu groß, zu, ja, seine Mutter so ein bisschen zu einnehmend. Also das war richtig gut.
Ja, vor allem, man muss, wenn wir jetzt schon bei Episode 4 sind, muss man auch dazu sagen, das ist der Moment, wo Marinas Körper gefunden wird, also ihre Leiche, und gemerkt wird, ja, jetzt ist es gerade am Eskalieren. Wer hat sie umgebracht? Wir befragen die Kinder und so weiter. Und der Druck auf alle Hauptfiguren wächst einfach so sehr. hier dann nochmal ein bisschen die Detour zu machen und zu sagen, okay, was ist eigentlich mit Asuma? Und da muss ich auch sagen, ey, sein Bruder ist schon, der ist schon ein bisschen perfekt. Also nicht nur, dass er,
dass er
Noten schreibt, sondern auch, dass er Freunde hat und so weiter und sich eben nicht verkriechen muss, um den ganzen Tag zu lernen. Und dann natürlich der Moment, wo sein kleiner Bruder zu ihm kommt und ausdrückt, wie sehr er ihn, ja, wie sehr er ihn hasst dafür, dass er so viel perfekter ist. Und seine Reaktion ist nicht irgendwie Kontra zu geben, sondern zu sagen, Bruder, ich wusste es nicht. Sag mir das doch. Es ist nicht so wichtig, was Mutter über uns denkt. Lass uns doch daran arbeiten, so dass er komplett mit Verständnis darauf zugeht und Asuma dann realisiert, oh fuck, ich bin die ganze Zeit dem falschen Familienmitglied hinterhergerannt. Ich hätte einfach mal mit meinem Bruder sprechen müssen. Und das ist ja letztendlich auch das, was der Takopi mitgibt. Und ihm sagt, hey, wenn du doch noch mal die Möglichkeit hast zu Zeitreisen, sag mir bitte, dass ich mal mit meinem Bruder sprechen soll.
Ja, da ich endlich erfahre, dass er richtig scheiße Monster Hunter ist. Tolle Schwäche. Schreibe ich auch also im Interview, nächsten Jobinterview, genauso was ihre Schwäche. Ich bin leider echt nicht gut in Monster Hunter. Ja, nee, ja. Aber genau, also Asumas so Aspekte war noch das, wo ich mich am meisten identifizieren konnte, auch dass man sich vielleicht nicht Hilfe holt und so weiter. Jetzt natürlich nicht im krassen Ausmaß und sowas, aber das fand ich dann schon ein bisschen uninteressant. Wir haben halt dann diesen einen Plot, dass halt jetzt Takopi oder einfach Marina versteckt wurde und dann Takopi ihren Platz einnimmt. Das heißt, wir erfahren dann auch, wie Marinas Leben zu Hause ist. Was dann auch wieder so ein bisschen
richtig scheiße.
Richtig. Auch ganz interessant ist, weil halt Takopi dann so als glückliche Marina und auch nicht so ganz jetzt, weil er halt naiv ist, so ganz checkt, okay, wenn jetzt der Vater auf einmal sagt, hier Marina, du ziehst zu mir und Marina dann sagt so, ah, cool, gerne. Also jetzt Takopi als Marina. Was halt natürlich so, oh, okay, wenn man schon so die Familiendynamik mit der Mutter gecheckt hat, oh, das war gar nicht gut. Das hätte er nicht sagen dürfen.
Vor allem sieht man da auch krass, wie die Mutter zusammenbricht, die dann auch sagt, hey, du bist nicht meine Marina, was hast du mit meiner Marina gemacht? Weil für sie war Marina so der letzte Anker in eine glückliche Welt, was natürlich für Marina auch extremer Druck war und auch mit allem, was sonst noch passiert in diesem Haushalt, sie komplett verkorkst, aber die Mutter war so ein bisschen codependent. Sie muss halt einfach mit Marina, sich auf Marina verlassen, um noch irgendeine Art von, ja, Anker in einer glücklichen Welt zu haben. Irgendeine Möglichkeit, sich gebraucht zu fühlen, weil offensichtlich ihr Mann braucht sie nicht. Ja, und als Hausfrau ist sie wohl dann auch nicht so, zumindest in ihrer Auffassung. Und sie würde am liebsten eigentlich alles entweder auf Marina abladen oder sonst irgendwie
also auch
sich betäuben.
Die Mutter fand ich, also Marinas Mutter als Charakter, fand ich auch echt interessant. Shizukas Mutter hat man ja so nur so leicht die ein oder andere Eigenschaft mitbekommen. Also dass sie halt, also Shizukas Mutter war ja so ein bisschen, nicht Shizukas, meinte gerade Asumas Mutter, hat man ja nur so ein bisschen mitbekommen, dass sie jetzt zwar sagt, okay, ich habe was falsch gemacht, aber das gar nicht auch vielleicht so wirklich meint.
Sie hat es nur gesagt, um noch mehr Druck auf Asuma aufzubauen.
Genau, selbst nicht wirklich Schuld einzugestehen. Ja. Marinas Mutter hingegen hat ja so ein bisschen so, ist ja eh alles so ein bisschen meine Schuld.
Ja.
Aber auch nicht, also manchmal wirkt es so, dass sie halt wirklich das glaubt, aber manchmal auch so ein bisschen einfach, dass sie halt so, ja, gib mir ja eh alle einfach nur Schuld und keine Ahnung was.
Sie hat halt komplett resigniert und sagt, mein Leben ist scheiße, ich bin schuld darin, das einzige Gute ist Marina. Und wenn jetzt auch noch Marina weg ist, es ist so ein bisschen der Spiegel von Shizuka, nur dass sie als Erwachsene eigentlich andere Wege damit umzugehen. Was halt irgendwie darin endet, dass sie ihre Tochter foltert.
Ja, also für mich ich habe manchmal ein bisschen gesehen bei Marinas Mutter, so das Konzept ist, glaube ich, ich hoffe, ich sag's richtig, so ein bisschen erlernte Hilflosigkeit, glaube ich, heißt das.
Ja.
Dass sie halt eigentlich, also sie könnte ja was an ihrer Situation ändern.
Ja.
Also auch wenn der Vater jetzt halt ein Arschloch ist und schlechte Sachen macht und so weiter und undankbar ist, kann sie ja trotzdem das auf bestimmte Art und Weise vielleicht ändern. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt nicht so, also bei anderen Sachen ist wahrscheinlich ein bisschen mehr erlernte Hilflosigkeit als jetzt ja, in dieser Situation, aber da gibt es schon weniger, ein paar Aspekte vielleicht.
Ich glaube weniger, dass es erlernte Hilflosigkeit ist, weil das ist ja eher so dieses, ich stelle mich dumm an, damit andere meinen Scheiß für mich machen. Es ist eher so wirklich diese Co-Abhängigkeit.
Okay.
Dieses, ja klar, Marina ist von ihr abhängig, weil sie ihre Mutter ist, also sie ist auch von Marina abhängig. Und ich glaube, eine ähnliche Dynamik war auch zwischen der Mutter und dem Vater, dass natürlich sie auch sehr von diesem Vater abhängig ist. Und er sagt dann halt irgendwann, ja, das möchte ich nicht mehr. Und das fügt dann ja auch zusätzlich zu diesem Breakdown mit hinzu.
Ja.
Aber wenn wir schon bei den Eltern sind, Happy Mama, lassen wir mal ein bisschen aus. Shizukas Mutter, ich bin ehrlich gesagt beeindruckt, wie wenig Screentime sie hat.
Ich finde es so gut. Das ist einfach so ein geiles Meta-Element, dass sie halt eine vernachlässigte Mutter ist, die halt einfach nicht auftaucht.
Ja, wir haben halt schon öfter in Anime Absent Parents gesehen, also Eltern, die nicht für ihre Kinder da sind. Aber da wird normalerweise irgendwie ein bisschen Lampshading betrieben, es wird nochmal erwähnt und man sieht dann vielleicht die Eltern, wie sie was anderes machen, aber Shizukas Mutter findet in dieser Geschichte einfach nicht statt. Und Shizuka kann im Prinzip machen, was sie möchte. Ihre Mutter wird nie darauf reagieren, weil sie einfach nicht da ist.
Das war auch einer meiner liebsten Szenen, als dann später, oder vielleicht auch schon Episode 4, die Polizei zu Shizuka geht.
Mhm.
Man diese Szene sieht, wie halt einfach dieses abgeranzte Kind alleine in diesem Müll ist, gefragt wird, wo sind deine Eltern? Und danach auch nichts ist. Das heißt, anscheinend hat auch nicht irgendwie vielleicht mal das Jugendamt eingeschaltet, Polizei mal so hier das vernachlässigte Kind. Das ist denen auch egal.
Ja.
Und es war wirklich nur eine kleine Szene. Da wurde auch nicht danach so gesagt, nochmal die Polizisten unterhalten sich oder so, nee, lass mal nichts machen oder sowas, sondern einfach, man hat gesehen, man würde jetzt als normaler Mensch denken, okay, man sieht da jetzt so ein alleines stehendes Kind oder sowas.
Mhm.
Vielleicht machen wir es. Zumindest zum Beispiel auch, es gab ja später auch die Szene mit dem Vater, wo er dann sie so anschaut und dann, okay, er merkt halt, dass Shizuka richtig abgeranzt ist und sie dann ignoriert. Das ist ja noch was anderes, als wirklich einfach, ja, okay,
da würde ich schnell wegschalten. Da würde ich auch gerade gleich noch mal kurz drauf eingehen. Und zwar, während Takupi Marina ersetzt und Asuma mit seinen eigenen Dämonen kämpft, ist Shizuka auf dem Weg nach Tokio. Sie möchte zu ihrem Vater, weil sie denkt, Chappie, ihr Hund, ist bei ihrem Vater. Was natürlich nicht der Fall ist, was man sich natürlich denken kann als Zuschauer. Aber was sie bei ihrem Vater sieht, ist eigentlich eine, ja, etwas für sie noch Schlimmeres, etwas, was sie dann wirklich komplett bricht. Weil sie geht hin zu ihrem Vater, er öffnet sogar die Tür, erkennt sie, spricht kurz mit ihr, aber zwei jüngere Mädchen wollen die Aufmerksamkeit von ihm und nennen ihn Papa, Papa und wer ist das? Und da verleugnet er seine eigene Tochter und wirft ihr praktisch die Tür vor der Nase zu.
Ja, plus, die haben auch noch einen lebenden Hund.
Ja, okay.
Auch noch mal schön Salz in die Wunde reiben.
Das ist zu dem Zeitpunkt vollständig egal, weil das hat Shizuka gebrochen, weil sie merkt jetzt, nicht nur ihre Mutter ist nicht für sie da, ihr Vater möchte sie nicht mal mehr und hat sie ersetzt, was natürlich der absolute, ja, Todesstoß für ihre Entwicklung ist.
Ja, also wir haben ja diese zwei interessanten Entwicklungen. Einmal Takupi, der ja naiv ist. Erste Konfrontation mit Marina, merkt, okay, what the fuck, ich krieg gerade Gewalt ab, es tut weh. Als auch dann, was du gerade eben gesagt hast, als er mit Marinas Familienleben konfrontiert wird und dann auch so langsam merkt, okay, weshalb Marina so ist und auch ein bisschen Mitleid entwickelt mit ihr.
Vor allem, er lernt an dem Punkt ja, dass es nicht nur körperliche Gewalt gibt, sondern auch psychische.
Genau, dass er halt wirklich dann Angst bekommt einfach. Das war ja auch, dass er wirklich so ein bisschen Panikattacke bekommt, als er wieder mit Marina konfrontiert wird nach dem ersten Mal. Aber wir haben natürlich auch jetzt Shizuka, die ja am Anfang erstmal apathisch depressiv wirkte.
Ja, sie ist immer so monoton und
genau.
Hat sich mit ihrem Schicksal als, ja, das ist mein Leben, ich bin nur hier, um zu leiden, abgefunden.
Und dann kommt ja das, wo dann Marina getötet wird, sie diese eine Szene hat, wo sie mega glücklich ist, dann sie jetzt noch ein bisschen apathischer wirkt. Sie ist halt jetzt einfach nicht so ein Kind, was ihre Emotionen nach draußen trägt, aber man schon so eine leichte, dass sie jetzt ein bisschen froher halt ist.
An dem Punkt noch was anderes, an dem Punkt nimmt sie nämlich noch eine andere Persona an, nämlich als die Manipulateurin.
Die Seductress.
Sie manipuliert einfach Asuma krass und auch Takopi eigentlich. Sie nimmt eben diese Rolle an. Ich weiß nicht, von wo sie das gelernt hat, ob sie das von ihrer Mutter mitnimmt, die ja als Escort auch mehr oder weniger Männern sagt, was sie hören wollen, um das zu bekommen, was sie will. Also sie nimmt ja dann wirklich diese Rolle an und manipuliert die beiden anderen, ihren Tokio-Trip zu planen, ihre Mutter zu verscharren. Sie sagt ja Asuma dann sogar, stell dich bitte für mich, damit ich nach Tokio fahren kann. Was ja auch eine ziemlich heftige Szene ist, allein, dass Asuma darüber nachdenkt. Ja, also an der Stelle, vorher konntest du sie noch so als Opfer sehen, aber in dem Moment merkst du so, okay, Shizuka ist auch kein guter Mensch.
Genau, also da waren die ersten zwei Szenen, wo sie auch so ein bisschen apathisch, also dadurch, sie sagt ja zum Beispiel auch, als sie zum ersten Mal mit Asuma so redet, okay, was kann mir passieren, du kommst hier in den Knast, und, ah, das will ich gar nicht, ich lese nicht so viel, also sie sagt ja schon selbst, sie ist halt nicht so schlau, sie ist ein bisschen dumm vielleicht, erstmal, was kann ich denn tun, und da ist es ja noch recht neutral, ihr monotones Apathisches so ein bisschen, dass man jetzt so, okay, dann machen wir das jetzt so und dann vergraben wir das doch und erstmal, was kann ich denn tun?
Ich behaupte übrigens auch, das war schon Teil der Manipulation.
Ja, da kann ich, also das wird auch eher nochmal so dargestellt als halt kindliches, okay, also ich will jetzt eigentlich nicht in den Knast, was kann ich denn jetzt machen? Aber das wandelt sich ja so ein bisschen. Dann kommt es halt, wie dir auch so dargestellt, vielleicht auch, also hast du schon gesagt, das ist jetzt die Parallele mit Shizukas Mutter, weil Marina hat sie auch so ein bisschen davor beleidigt, dass sie halt die Gene hätte von dieser, dass sie halt Männer verführt und keine Ahnung was Zeugs. Und es bewahrheitet sich ja so ein bisschen. Es wird halt von der Regie so ein bisschen dunkler dargestellt. Aber wenn du jetzt vielleicht versuchst, es ein bisschen objektiv von außen zu schauen, ist noch so ein bisschen, also man kann immer noch interpretieren, dass sie das halt so apathisch, normal, neutral sagt.
Julian, sie hat dich auch in der Tasche.
Ja, nee, ich meine aber halt so, dadurch, dass wir die Parallele wissen und das ja auch extra von Marina schon mal so erwähnt wurde, ist natürlich, kommt man von Gedanken so hin, ah, okay, jetzt macht sie gerade so ein bisschen und man merkt ja auch so langsam, also es wird dann immer ein bisschen dunkler dargestellt und vielleicht auch mal so, dass sie jetzt wirklich manipulativ ist, bis sie dann am Schluss ja ausrastet. Wo man dann so merkt, okay, jetzt gerade hat es wirklich die Schraube locker.
Ja, und gerade das, wo Takopi sie wirklich mit seinen und ihren Emotionen konfrontiert und sagt, hey Shizuka, ich weiß, dass du traurig bist, ich bin auch traurig, lass uns doch was machen, das dagegen, und sie fängt an, mit einem Stein auf ihn einzuschlagen, rastet vollkommen aus und konfrontiert ihn mit allem, was sie angestaut hat. Dieses, ja, was hätte ich denn machen sollen, als mein Papa weggegangen ist, was hätte ich denn machen sollen, als sie mir Chappie weggenommen haben und all diese Sachen, weil sie sagt, glaube ich, auch, dass sie mit all dem alleine war und dass sie, was hätte sie denn alleine machen sollen, und dass diese Einsamkeit und diese Hilflosigkeit entlädt sich halt dann auch komplett in Gewalt, und deswegen an der Stelle würde ich auch sagen, sie wusste schon recht genau, was sie macht, weil sie hat halt all das aufgeschaut und sie hat sich ja selbst die Frage gestellt, was kann ich denn machen, was kann ich denn machen, und kommt halt nie auf eine Antwort, weil sie einfach nicht die Hilfe hat, die sie braucht.
Ja.
So, Julian, dann lass uns nochmal über das Finale von Takopi sprechen, und zwar in Episode 5 sehen wir ja, dass Shizuka nicht der erste Kontakt von Takopi auf der Erde war.
Ja, denn der Zeitreiseaspekt kommt wieder mit rein.
Und zwar hat Takopi als erstes Marina kennengelernt. In auch einer, also das ist etwas später in der Timeline, 2022, während die ursprüngliche Handlung 2016 angesetzt war. Und natürlich, Takupi trifft Marina und wir erleben eine ganz andere Marina. Eine in einer Welt, in der Shizukas Selbstmordversuch 2016 nicht erfolgreich war. Ja, damit ist Shizuka so ein bisschen aus Marinas Leben gegangen und sie hat immer noch die Probleme mit ihrer Mutter zu Hause. Hat auch mittlerweile Narben im Gesicht durch, ja, einen Zwischenfall mit ihrer Mutter. Und Takupi möchte versuchen, sie glücklich zu machen. Was ein bisschen daran scheitert, dass Shizuka zurück in Marinas Leben kommt und ja, anfängt mit Asuma sich zu verbandeln, mit dem Marina zu dem Zeitpunkt schon, ja, fast schon eine richtige Beziehung geführt hat.
Ja, also ehrlich, einmal wieder verführt diese Dirne.
Ja, ist halt echt so. Und das macht Marina eben so unglücklich, dass Takupi zurück in 2016 geht, um eigentlich Marina zu helfen. Aber durch das, dass diese Zeitreise ihn sein Gedächtnis verlieren lässt, versucht er erst, Shizuka zu helfen. Und damit kommen wir dann wieder an den Anfang der Serie.
Genau. Der Twist hat mich wieder ein bisschen reingeholt, weil das muss ich halt einfach sagen, Episode 4 war halt animationsmäßig, hat mich bei Laune gehalten, von der Regie und so weiter, fand ich deswegen super. Aber der Plot war dann so ein bisschen so, ja. Also das fand ich so ein bisschen, na okay. Darum. Also,
der Plot wird halt in Episode 4 einfach immer schlimmer. Der Einzige, der so ein bisschen Aussicht hat, da rauszukommen, ist Asuma. Gut, ist auch nicht so schwierig, weil für Shizuka wird es sowieso immer nur schlimmer. Und Marina ist zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich around.
Genau, darum hat mir der Twist, die Überraschung, dann richtig gut gefallen. Dass wir dann auch noch Marina erstmal, dieses Jahr, das spielt ja da auch in der Highschool, sehen, wie sie da umgeht, was auch ihre Ziele sind, wo sie auch darüber redet, dass sie Mutter werden will, aber eine gute Mutter, dass sie trotzdem noch Probleme hat, etc. Fand ich auf jeden Fall super, als auch das kleine Detail, dass jetzt auf einmal 2022 natürlich Corona war, virusmäßig und ihre Mutter jetzt mega viel auf Social Media abhängt.
Ja.
Oder im Internet.
Ja.
Und ja, aber du hast ja dann das gerade erwähnt, also für mich eine der besten Szenen in dieser ganzen Serie, die auch wieder toll diesen Kontrast zeigt, ist, weil es kommt ja dann dazu, dass halt, weil Shizuka halt sagt, weil Shizuka dann Asuma oder mit Asuma zusammenkommt, Asuma dann Marina sagt so, hier, nee, das wird nichts mit uns, ich liebe sie, aber Marina schon ihrer Mutter gesagt hat, hier, ich habe jetzt jemanden, der würde jetzt kommen und dann das mit dem Vorwurf hier, ach, okay, was hast du denn falsch gemacht? Wieso bist du jetzt nicht mehr mit ihm zusammen? Ach, es ist wieder meine Schuld wegen der Narbe, richtig, weil ich ja so eine schlechte Mutter bin. Und dann zur Konfrontation kommt, wo ja dann Marina sogar ihre Mutter umbringt und sie ja dann sagt hier, Shizuka hätte sterben sollen, ich wünsche, Shizuka würde sterben. Ja. Und dann dieser Kontrastszene mit Takupi im Raumschiff, dieser geile Musik, also wirklich, ich muss gleich mal gucken, ob der Soundtrack schon vorhanden ist, also es schon online zu streamen geht, weil ich den richtig geil fand. Und dann so, hier, okay, Marina, gerne, ich werde Shizuka umbringen, yay! Und dann zum Happy Planeten kommt. Fand ich super. Und anscheinend der Soundtrack ist schon.
Er hat ja letztendlich sein Ziel erfüllt.
Ja, richtig. Aber das fand ich einfach mega. Was ich noch ganz interessant gefunden hätte, war jetzt genau, was es mit dem Happy Planeten so auf sich hatte. Weil die Mutter, also Happys Mutter, löscht ihn ja aus, dass er wieder zu seiner Grundform des Glücklichseins zurückkehrt. Aber was war jetzt denn genau der Sinn, dass die jetzt halt woanders hingehen? Und was hätte er lernen sollen? Weil das war ja so die Frage, so hier, was hast du nun gelernt? Das fand ich irgendwie so ein bisschen gerade auch.
Das ist ein Happyana-Geheimnis.
Ja, sie war ja auch verwundert hier, wieso haben wir nicht miteinander gesprochen? Das hat für mich alles nicht so ganz Sinn ergeben in dem Moment. Das war halt alles so ein bisschen, was ist gerade los? Irgendwie komisch. Ja, aber genau, also das fand ich echt cool. Also das hat mir richtig gut gefallen, dass halt nochmal dieser Twist reinkommt mit, okay, er hat zuerst Marina geholfen. Und jetzt sehen wir, wie ihr Leben so weitergegangen wäre.
Ja.
Genau.
Ja, und dann kommen wir ja zur
Konfrontation. Ende.
Genau. Wir haben diese Konfrontation, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, zwischen Shizuka und Takupi. Und letztendlich haben wir ja Takupis heroisches Opfer Er gibt sich eben selbst auf, um dafür zu sorgen, dass Marina und Shizuka sich dann doch letztendlich vertragen und verstehen. Ja. Was sagst du zu dem Ende?
Das Ende, die zwei Aspekte haben mir richtig gut gefallen. Das würde ich sogar vielleicht sagen, sind für mich mit vielleicht sogar die stärksten Aspekte, die Highlights des Ganzen. Ist einmal, dass einfach wie jetzt dann, dass diese zwei kaputten Individuen, Shizuka und Marina, sich halt so zusammenfinden und dann am Schluss halt diese Freundschaft so ein bisschen haben.
Mhm.
Als auch, dass dann Asuma halt nichts mit ihnen zu tun hat.
Ja.
Das heißt, dass er halt nicht irgendwie, dass sie jetzt die Dreiergruppe sind und vielleicht dann Asuma halt mit Shizuka zusammen ist. Nee. Für ihn das Beste ist, dass er halt nicht mit ihnen interagiert.
Ja.
Und das fand ich richtig stark. Also das hat mir richtig gut gefallen, weil so der Rest vom Ende war halt, okay, also muss halt aufgelöst werden, hat mir leider nicht so gut gefallen. Das war ja schon ein bisschen...
Das ist schon ein sehr happy end.
Ja.
Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir nicht vielleicht sowas gewünscht hätte, wie... Ah, nee, sag ich mal nichts zu. Sag ich vielleicht im nächsten Titel noch was dazu.
Okay, also für mich war halt, okay, es ist schon ein bisschen Deus Ex Machina. Einmal, dass er seine Erinnerungen einfach zurückkommen und dass er jetzt auf einmal noch mal, hier, ich kann jetzt die Kamera noch einmal verwenden, was ich eh dachte. Also das war von Anfang an, als sie kaputt gegangen ist. Okay, es wird auf jeden Fall so enden, dass er sie noch einmal verwenden kann für irgendwas, um noch mal was gut zu machen.
Also das schiebe ich alles mal irgendwie auf Alien-Logik, auf Happy-Ana-Logik. Ja.
Das fand ich ein bisschen schade. Also das hat mir halt nicht so gut gefallen. Aber halt der Outcome am Schluss, den fand ich toll. Plus halt die letzte Szene einfach zwischen den beiden, wie sie ja dann nochmal als Highschooler zu sehen sind.
Auf jeden Fall.
Genau.
Wollen wir einen schnellen Fazitteil machen?
Ja, also ich kann hundertprozentig verstehen, weshalb auch der Manga ein bisschen schlechter bewertet ist. Also für mich gab es da ein paar Längen oder einen Arc, der mir eher so, wenn ich die jetzt, glaube ich, nur gelesen hätte, ohne, was mich noch, sage ich jetzt einfach mal, ein bisschen abgelenkt hat, die tolle Animation, die tolle Regie und dann auch das Ende, so zwei, drei Dinge haben mir halt einfach nicht so gut gefallen, aber halt die Adaption hat das Ganze auf jeden Fall nochmal hochgehoben. Also da sind richtig viele interessante Aspekte dabei, die mir gut gefallen haben. Einfach das ganze Kontrastprogramm, die zwei, drei Twists, Überraschungen fand ich super, haben mir gut gefallen. Und so ist halt einfach ein echt guter Anime.
Ja, es ist auf jeden Fall mal eine andere Coming-of-Age-Geschichte. Und gerade das Thema, was Takopi am Ende anspricht, gerade dieses, jetzt verstehe ich die Menschen, kein Mensch ist nur gut oder nur schlecht, ist etwas, was sich ja durch die ganze Serie durchzieht. Arguably, die Eltern sind nur schlecht.
Ja, also alle Erwachsenen sind schlecht. Also auch die Lehrerin wird ja so als
schlecht dargestellt. Ja, aber das ist normale Anime-Logik. Erwachsene sind furchtbar. Wir hassen Erwachsene. Ja, nein, im Endeffekt genau das ist es. Kein Mensch ist nur gut und kein Mensch ist nur schlecht. Und das ist seine Erkenntnis zum Ende. Und deswegen opfert er sich ja für die drei, um dann doch ein Happy End herbeizuführen.
Genau.
Im Endeffekt, würdest du sagen, es ist bittersüß oder?
Ja, schon. Aber finde ich auch gut realistisch, dass jetzt nicht auf einmal alles happy ist. Dass alles gelöst ist mit einmal. Okay, jetzt sind alle glücklich. Und wir wissen ja auch nicht, vielleicht werden sie ja richtig, richtig glücklich noch. Ich fand auch interessant auf jeden Fall, der Mangaka hat ja danach jetzt auch, ich weiß gar nicht, was sogar im Shonen Jump Magazin oder auch nur auf Jump Plus eine Serie bekommen. Ich weiß nicht mehr, irgendwas mit Seven Deadly Sins. Also hat auch wieder irgendwelche Sündenzeugs damit gehabt. Was dann leider aber geäxt wurde, das heißt, hat es nicht geschafft, weil die Prämisse fand ich echt cool. Aber so wie ich auch gehört habe, gerade dann zur Mitte und wo es dann so langsam geht, okay, nee, kein Interesse mehr da, jetzt musst du wahrscheinlich langsam aufhören, dass es auch nicht so gut aufgelöst wurde und auch nicht so gut weiterging. Das heißt, gerade wenn ich jetzt auch bei Takobia gerade angesprochen habe, für mich hat es ein paar Schwächen und es wird wahrscheinlich auch noch weitergegangen sein. Ich freue mich auf jeden Fall aber, falls er noch weitere Manga machen darf, weil das ist auf jeden Fall schon was ganz Cooles und auch der Stil von ihm finde ich super, also hier dann die Character Designs hat mir gut gefallen. Da hoffe ich mal, dass wir noch weitere Geschichten haben werden.
Ja, dann bleiben wir doch bei guten Mangaka. Chūzō Ōshimi ist ja bekannt für Serien wie Blood on the Track oder Inside Mari oder auch Flowers of Evil, worüber wir jetzt sprechen. Und er ist ja auch dafür bekannt, dass seine Manga eher düstere Thematiken ansprechen und auch eher so diese Entwicklungsperiode in der Zeit der Menschen, im Leben der Menschen, als Kulisse dafür verwendet. Und so ist es eben dann auch bei unserem Titel Flowers of Evil, den ich tatsächlich vorgeschlagen habe, um den zusammen mit Takopi zu machen. Ich habe vorher nur den Manga gelesen und dachte gerade, die jeweiligen Enden sind eine gute Gegenüberstellung, weil wir haben ja gerade schon gesagt, es ist hier bei Takopi eher ein Happy End, bei Flowers of Evil vielleicht nicht unbedingt. Aber soweit kommen wir heute nicht mal, weil die Anime-Adaption nimmt tatsächlich nur das erste Drittel der Handlung, was ich ein bisschen schade fand. Und was mir auch vorher bekannt war, ist, dass die Anime-Adaption nicht den besten Ruf hat. Aber jetzt, wo ich es gesehen habe, muss ich schon sagen, die Figuren sind zwar ultra hässlich, aber die Regie hat mich beeindruckt.
Ich würde es als interessant bezeichnen.
Ja, also man muss dazu sagen, der Regisseur Hiroshi Nagahama ist für Mushishi bekannt. Und er hat die gute Episode von Uzumaki, die erste, gemacht. Ja, und ist daher eigentlich auch schon recht, ja, renommiert, auch wenn er gerade nichts mehr machen darf. Vielleicht wegen Uzumaki, vielleicht aber auch wegen Akunohana. Ich fand viele Dinge, die ich jetzt in der Serie, die mir jetzt in der Serie aufgefallen sind, hat er auch letztendlich in irgendwelchen Interviews und so weiter nochmal bestätigt. Und gerade da kommen wir auch wieder an den Punkt, langgehaltene Shots, langgehaltene Szenen sind hier so ein roter Faden durch die Episode, weil das wird hier auch ganz gerne gemacht und auch zu sehr unangenehmen Punkten.
Also ich habe echt die Zeit gebessen. Also die eine Szene oder die eine Sequenz, nicht die Szene, sondern die eine Sequenz war 6 Minuten lang, als sie einfach Hand in Hand laufen. Und davon war die erste Einstellung 1:30, als sie einfach von der Kamera weglaufen.
Wobei man sagen muss, ich fand das ziemlich cool, weil das ist, glaube ich, du sprichst vom Anfang Episode 8, meine ich.
Kann sein.
Direkt nachdem wir so den Höhepunkt am Ende von Episode 7 gehabt haben, der ja auch so ein bisschen der komplette Wendepunkt für die Handlung ist.
Ich muss dich aber bei einer Sache berichtigen, Lukas.
Ja.
Ich habe den Manga gelesen.
Du hast den Manga gelesen? Ja.
Vielleicht komplett. Hat es noch im Kopf, weil ich gesagt habe, also ich habe den wirklich bis zum Ende, also ich weiß auch dann kommt ja noch der Timeskip und das Ende ist ja im Restaurant und so, oder?
Okay, das freut mich, dann können wir nämlich auch noch mal kurz über das Ende sprechen. Ja.
Aber das war halt so ein Manga, den ich halt auch ein bisschen schnell gelesen habe, weil er dann auch so, okay, ist zwar ganz interessant, aber das hat man ja hier auch schon gemerkt, weshalb er wahrscheinlich so umgesetzt wurde, viel Gespräch und da war schon ein bisschen, okay, skip, kurz mal drüber scannen, skip, skip, weiter, nächste, rüber scannen.
Dann lass uns erst über den Anime sprechen und dann noch einen kurzen Teil für den Manga aufmachen. Ich denke, den Realfilm hast du nicht gesehen.
Nein.
Den habe ich auch nicht gesehen. Gut, dann sind wir uns wenigstens dabei. Da sind wir uns eigentlich komplett einig, ausnahmsweise.
Ich will aber noch kurz eine Frage an dich stellen.
Ja.
Wir beide kennen uns jetzt ja schon ganz gut. Erstmal an sich privat, als auch jetzt so ein bisschen vielleicht geschmacksmäßig, Anime. Gerade wir haben jetzt einen Anime-Podcast seit 6 Jahren.
Ja, so ungefähr.
Ja, und auch schon so vorher haben wir uns ja oft unterhalten und so weiter. Ich hätte aber nicht sagen können oder kann auch nicht sagen, wieso du The Flowers of Evil gelesen hast. Also was dich dazu bewegt hat, ob du das jetzt cool findest, nicht cool findest. Also wenn ich das jetzt gelesen hätte oder ich habe es ja gelesen und dann so ein bisschen so, okay, so Lukas hat es gelesen. Also ich kann nicht so überrascht so, ach, Lukas hat es gelesen. Oder, ach, natürlich hat es Lukas gelesen, sondern einfach, ich habe dazu, könnte ich halt nichts sagen.
Ich finde generell diese Art Manga interessant. Also jetzt nicht nur Flowers of Evil, auch die beiden anderen Titel, die ich von dem Mangaka vorhin angesprochen habe. Sowas wie Oyasumi Punpun reizt mich auch extrem. Will ich auch einfach mal die Zeit nutzen, den irgendwann zu lesen. Aber so wie es gefallen ist, habe ich halt eben nicht Blood on the Tracks gelesen und habe nicht Oyasumi Punpun gelesen. Zu dem Zeitpunkt, als ich das geholt habe, war Inside Mari, glaube ich, in Deutschland auch noch nicht veröffentlicht. Deswegen ist es halt irgendwann da drauf gefallen. Und ich habe generell auf diese Handlungsstruktur habe ich total Lust. Also das ist was, was mich auch an Filmen reizt. Sowas wie hier gerade die Musik in Akunohana hat mich wieder sehr an Requiem for a Dream erinnert. Mhm. Das ist einfach, ich würde es nicht Misery Porn nennen, aber du hast wirklich die Spannung davon, wie tief können die Charaktere noch fallen. Sie kommen erst mit ganz vielen Sachen davon und dann wird's bodenlos. Dann öffnet sich ein Abgrund. Man hat's zu weit getrieben. Man ist einen Schritt zu weit gegangen. Und jetzt muss man entweder mit den Konsequenzen klarkommen oder sich, ja, den Resultaten hingeben. Und ich finde gerade Takopi zum Beispiel macht am Ende genau den Fehler, dass sich eben niemand mit den Konsequenzen auseinandersetzen muss, weil Takopi eben dieses heroische Opfer gebracht hat. Und deswegen fand ich das hier eigentlich als Kontrast sehr interessant, weil am Ende ist eben die Situation, dass einige Leute Kasuka nicht vergeben. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Die Handlung ist abgeschlossen. Er hat mit dem abgeschlossen, wie er früher war. Er hat sich bei Leuten entschuldigt. Aber einige der handelnden Personen sagen einfach, ja, ist zwar schön, aber verpiss dich.
Okay, ich kann nämlich auch nicht mehr hundertprozentig nachvollziehen, weshalb ich das damals gelesen habe oder angefangen habe. Ich bin ja leider nicht so bei Manga, dass ich wie auch bei Anime irgendwie so meine Malliste oder Manga kann man ja auch woanders tracken, richtig gut tracke, sondern weil ich ja hin und wieder einfach ein bisschen was anfange und dann vielleicht mal auf was zurückkomme. Ob ich damals geguckt habe nach Highschool-Drama oder ob ich vielleicht vorher gerade Onani-Master Kurosawa gelesen habe und das dann ja so ein bisschen als Recommendation, wenn man das gelesen hat, könnte man vielleicht das interessant finden, weil die ja so ein bisschen ähnliche Anfangsprämisse haben. Ich weiß es einfach nicht mehr.
Ich weiß auch wieder, was genau es getriggert hat, dass ich genau den Anime geschaut habe. Und zwar habe ich von Sakugaboru irgendwann die Classroom-Szene empfohlen bekommen, hab mir die angeschaut und dachte, boah, das sieht ja super aus. Hab dann mir das angeschaut, gelesen, der Anime ist eigentlich ziemlich Arsch, man soll doch lieber den Manga lesen. Dann habe ich gesehen, ah, okay, das ist so in dem Kanon von Blood on the Tracks und so weiter und hab mich dann halt kurzfristig entschieden, das zu lesen.
Okay, interessant. Also, wirklich vom Anime, Flowers of Evil, den kann man mal vielleicht sogar irgendwie online gesehen haben, weil er schon sehr unique ist.
Er ist speziell.
Richtig.
Durch dass das einfach die Szenen mit echten Schauspielern gedreht wurde und dann einfach drüber animiert wurde.
Ja, also komplett Rotoscoping.
Ja, das Wort sagt nicht eben was, deswegen habe ich es erstmal geschrieben. Darum. Das macht's. Es sieht dadurch sehr eerie aus, also sehr. Es bewegt sich so in diesem Uncanny Valley, wo du es nicht gewohnt bist, weil die Figuren halt auch anders aussehen. Der Manga hat übrigens einen sehr klassischen Manga-Stil, während der Anime dann durch dieses Gerotoscopte sehr andersartig aussieht, was aber auch, wenn man dem Regisseur glauben darf, so gewollt war. Und ich bin tatsächlich also auch Fall. An dem Punkt, wo ich mir denke, ja, also das war so gewollt. Die Szene hätten sie anders machen können, weil das ist ein Schritt zu weit, was das Uncomfortable Level angeht.
Ja.
Aber ja. Und ich finde, das kommt auch gerade mit diesem. Wir hatten ja vor ein paar Seasons No Longer Human in Another World. Und es kommt gerade diesen Osamu Dazai-Stil, dieses: Ich gehöre hier eigentlich nicht so hin, ich bin nicht wie anderen menschlich. Und das sieht man ja gerade auch am Ende vom Anime noch mal ein bisschen, da gehen wir später gleich noch mal genauer drauf ein. Aber diese Kernthematik, irgendwas stimmt nicht mit mir, ist sehr integral für diesen Anime und zieht sich deswegen auch irgendwie so ein bisschen über die ganze visuelle Darstellung und auch über den Soundtrack. Gerade wenn man das Ending-Theme sich das erste Mal anhört.
Ist ein fucking denkt Banger! Man so, das Idee ist so scheiße es geil!
Es ist so gut, aber das Tempo wechselt andauernd, die Stimmen sind verzerrt. Es erinnert mich auch an der Stelle übrigens, diese Requiem for a Dream-Referenz, es erinnert mich auch an das Hauptthema so ein bisschen. Plus dann diese verzerrten Stimmen darüber, ist einfach, es passt sehr, sehr gut.
Ja, also es ist ja so ein bisschen eher Text-to-Speech, so Tomodachi-Live, weil es halt richtig geil ist, dass es auch so genutzt wird, wie man es halt heutzutage kennt. Schön einsteigend, also wirklich die erste Szene, wo das reingeht, ist wahrscheinlich die beste Szene, finde ich, im ganzen, in der ganzen Serie. Als die Kleidung runterfällt und dann die Musik so reingeht und du dann merkst, nee, okay, jetzt also, ist gerade die Versuchung.
Also der Klassenraum ist auch noch mal, ist meiner Meinung nach noch mal stärker, aber die beiden Szenen haben eine Sache gemeinsam.
Ja.
Also das Ending-Theme spielt drüber.
Die Klassenraum-Szene ist zumindest auch visuell noch mal breiter. Das ist auch die, die lustigerweise in einem meiner Lieblings-AMVs, Animography 2013, auch genutzt wird. Darum, ich sag ja, visuell fällt es einem sofort auf, wenn man das sieht. Ja, nee, aber das ID und Musik, das habe ich auf jeden Fall auch aufgeschrieben, also Musik ist auch richtig gut. Also die macht richtig viel aus. Speziell diese, ist ein Didgeridoo oder was da bei dem einen Track dabei ist. Also gerade auch, wenn dann irgendwie die POV-Shots auf Nakamura oder die Einstellungen sind, wo sie so starten, dann die Musik so, das Creepige reinkommt.
Denk eher, das ist irgendwas Sinfmäßiges.
Also okay, diese Ju.
Aber, ja.
Ja, ich kenne mich aber leider auch nicht so musikmäßig aus.
Nee, genau das ist halt aber auch die, das Opening ist ja, hat ja auch vier, es gibt ja auch vier verschiedene Openings, die auch alle in demselben Leitmotiv dann enden, was auch ziemlich cool ist. Die sind auch benannt nach den Figuren und du hörst auch den Charakter der Figuren dabei raus. Das Einzige, was nicht nach einer Figur benannt ist, ist das Letzte. Das ist aber nach der Stadt benannt, in dem das Ganze spielt.
Also es gibt auch Variationen vom ID. Also wenn ich habe schon das ID natürlich runtergeladen. Schön mir zum Anhören. Und in einem Album sind auch so zwei weitere, wo Vocals noch dabei sind und noch mal was ein bisschen anderes. Das heißt, gab es da auf jeden Fall auch schon. Aber ja, das muss auf jeden Fall erwähnt werden. Das ID ist ein fucking Banger. Richtig geil. Habe ich auch, als ich gestern Nacht, weißt du ja, zumindest privat bin ich ja von einer Reise zurückgekommen, auf dem Weg zu mir nach Hause habe ich es angemacht. Weil es genau schön geht, 6 Minuten. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich das an. Manchmal richtig Stimmung gerade. Ja. Aber gut, ich würde auf jeden Fall erstmal das Visuelle vorwegnehmen. Weil das ist das Auffälligste, hast du ja schon erwähnt, ist halt gerotoscoped. Mir hat es wieder leider gar nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob es ohne besser gewesen wäre oder ob es nur damit funktioniert, dass es Motion Blur halt gibt. Fand ich richtig scheiße. Das fand ich richtig ekelhaft.
Dafür waren die Hintergründe schön.
Ja. es gibt halt so ein bisschen so das Konzept von Draw Distance. Also, wenn sie halt weit weg sind, sieht man halt das Gesicht nicht. Aber es gibt so eine Szene, wo sie zur Kamera laufen, wo man so langsam, okay, vom Gesicht kriegt man erst die Augen, dann kommt die Nase und dann der Mund. Also über Videospielen. Und ich weiß halt echt nicht, was irgendwie der Director mit dem Schweiß hatte. Wieso schwitzen die alle so? Was ist das denn?
Ich glaube, das ist aber im Manga auch so, oder?
Dass ich weiß es nicht mehr. Ich habe es ja auch nicht, jetzt nicht mehr im Manga nochmal angeguckt. Ich habe ihn ja nicht. Du hast ihn ja auch privat zu Hause. Und Mikrobewegungen. Das ist halt, wenn man so, also öfters gibt's halt, dass sie starr sind, aber dann auch so, dass sie halt so unruhig wirken, weil sie halt so ganz kleine Bewegungen haben. Das ist halt so,
auch ein Vorteil von diesem Rotoscoping ist.
Ja, Vorteil würde ich halt nicht sagen, mir hat's leider nicht so gut gefallen. Es gibt halt später auch mehr Szenen, wo sie halt komplett starr sind, das hat mir besser gefallen, als dass sie sich halt wirklich so, als ob das Bild halt wabert, das hat mir nicht so Spaß gemacht. Der größte Negativpunkt, muss ich aber sagen, sind die Schauspieler, weil dann der Moment kam, ich habe es schon länger nicht mehr gelesen, warte, die sind Mittelschüler? Was? Also da waren auf jeden Fall die Schauspieler dafür viel zu alt, leider. Also es wirkt halt schon krass nach Highschool.
Ja, das stimmt wohl.
Weil ich muss mich auch später reinversetzen, okay, so wie eben gerade bei Takupi Grundschüler, okay, das ist ein Mittelschüler. okay, was sie gerade so Dummes machen, labern und so weiter, sind Mitschüler.
Ja, gerade so dieses, was sie Dummes labern für Mittelschüler, ist dann dieses, also ich löse Baudelaire. Alter, halt die Fresse. Wo er dann ja, auch später diese, meint, ja, also ich lese das nur für die Optik, ich verstehe es doch auch ja, nicht. Ich verstehe auch mein Lieblingsbuch nicht.
Das ist halt echt so, du fucking prätentiöser, überheblicher Teenager. Das,
also ganz ehrlich, ich habe das auch im Manga schon gedacht, aber im Anime kommt es noch besser rüber. Es ist halt einfach ein riesen Arschloch.
Ja, das ist noch das Ding. Du hast auf Deutsch geschaut, mit Deutsch ja. Im Dub. Ich habe es auf Japanisch im Original geschaut.
Was übrigens ein Fehler von meiner Seite aus war. Ich habe so ein paar Szenen aus dem japanischen Original gesehen und die sind deutlich besser gevoice-acted. No offense für alle Voice-Actor, die daran gearbeitet haben. Aber es gerade Nakamura ist im Original doch ein gutes Stück besser.
Ja, dafür ist halt Kasuga noch größerer Lappen. Also, der hat halt so, ich weiß nicht, was mit dem los ist, der hat halt so eine fucking quietsche Stimme. Also, ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht sind es gar nicht seine Eltern, sondern einer der Eltern hat irgendwie was mit einem Quietschehuhn gehabt oder so. Erstmal, wieso schreit der Junge die ganze Zeit einfach und kreischt rum? Aber auch, da gab es so ein bisschen, dass er irgendwie so ein quietschendes Stöhnen immer von sich gibt und so weiter. Ich weiß nicht, was mit dem Jungen los ist. Also er ist natürlich schon der Weirdo, der irgendwie Gedichte schreibt und so weiter. Aber das war ein bisschen, ach Gott, ey. Das Voice Acting von ihm, dass er ja, halt die ganze Zeit einfach nur so stimmmäßig so
Ich meine, er sagt ja auch die ganze Zeit über Saiki, sie sei seine Muse und seine Fünferteile.
Ja,
wo ich mir denke, du bist so ein dummes Arschloch.
Meine Venus.
Aber an der Stelle übrigens super interessant, weil wir ja bei Takopi viel über das Familienleben der Leute gesprochen haben. Er ist in voll der stabilen Familie. Seine Eltern interessieren sich total für ihn, wollen teilhaben in seinen Hobbys. Klar, man kann so ein bisschen sagen, er will seinem Vater nachmachen mit diesen Büchern. Aber es ist ja nicht die Schuld von dem Vater, während man sagen muss, die anderen beiden Hauptfiguren haben ein Familienleben, was straight auch aus Takopi hätte kommen können. Weil Saekis Familie macht halt diesen Druck und schiebt sie so in diese Richtung, dass sie perfekt sein muss, wie eben Azumas Familie. Und bei Nakamuras Familie, die ist ja auch eher absent. Die ist ja auch eher dann auf dem finanziellen Niveau wie Shizukas Familie. Ja, und ja, sie ist also da so ein bisschen.
Im Anime, muss ich jetzt sagen, kommt es jetzt nicht so rüber. Also nee,
wir haben beide den Manga gelesen. Ja,
Seki kriegt man halt so mit, okay, sie hat halt viermal die Woche, glaube ich, Paukschule oder muss Nachhilfe, eins von beiden. Und Nakamura, die Familie jetzt am Schluss, als sie die ja so gesehen haben, waren ja eigentlich recht chillig. Und da kriegen wir ja sogar höchstens mit, was ja auch recht besonders ist, die Mutter lebt, aber sie hat sich halt getrennt.
Ja, an der Stelle ist es vielleicht auch so ein bisschen diese japanischen Vorurteile, dass Familien mit getrennten Eltern komplett kaputt sind und dass Leute mit wenig Geld voll asozial sind und so.
Ja, also Nakamura hat ja auf jeden Fall ein paar Probleme.
Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, du kannst heute kein Statement mehr treffen, mit dem ich nicht mehr übereinstimme. Aber auch da, wenn dann am Ende klar wird, warum sie diese Probleme hat, dass sie sich eben Osamu Dazai-mäßig nicht der menschlichen Rasse zugehörig fühlt, weil sie sagt ja, sie ist selbst eine Perverse und sie muss jemanden, und sie freut sich total, dass sie jemanden findet, der genauso pervers ist und dass sie ihn jetzt nur noch zu dem Punkt bringen muss, dass er es auch akzeptiert, beziehungsweise dass er auch seine Hüllen abwirft. Ja, erklärt ja dann so ein bisschen, wo sie herkommt, dass es natürlich vollkommen durchgeknallt ist, was sie macht, steht ein bisschen auf einem anderen Blatt.
Genau. Wollen wir kurz zu, also was das erregende Moment der Geschichte ist.
Du kannst sehr gerne erregt sein.
Okay. Nee, auf jeden Fall, es geht halt, wir haben unsere Mittelschüler und unsere Hauptperson ist halt Kasuga und er ist halt in so ein bisschen die Klassenbeauty Seki verliebt. Und in der ersten Folge am Schluss ist er als einziges noch im Klassenraum, will gerade gehen und dann fällt auf einmal Sekis Sportkleidung auf den Boden. Und er hat kurz die Versuchung anzufassen, sagt dann, vielleicht doch nicht, tut's dann aber doch, so ein bisschen will es dann aber zurücklegen, merkt dann aber, dass er irgendwie gesehen wurde und hat Panik und nimmt dann trotzdem die Kleidung mit. Weil er denkt, okay, wenn jetzt die Leute sagen, ich hätte jetzt irgendwas mit der Kleidung gemacht, das kann ja nicht sein, darum nehme ich sie lieber mit, wenn jetzt irgendwie eine Person danach reinkommt und sieht, dass die Kleidung irgendwie so komisch liegt. Das hat Nakamura gesehen, eine Klassenkameradin von ihnen, die so ein bisschen die Schraube locker hat. Also sie wird eingeführt, dass sie halt ihren Lehrer beleidigt und halt 0 Punkte schreibt, also irgendwas da ein bisschen weird ist. Und da so ein bisschen sie ihn damit konfrontiert und sagt, hier, wir haben jetzt einen Vertrag, tu mal, was ich sag. Und dann gibt sie ihm so ein paar weirde Aufgaben.
Aufsatz schreiben.
Ja, Aufsatz schreiben, was für ein komischer, also hier wird das Wort Hentai verwendet, weiß ich, ob wir dann,
wie ja, was bei Deutschen dir? Ja, im ist es einfach Perverser.
Genau, du Perverser. Und genau, sowas oder halt, dass dann auf einem Date, wo es dann später zu Saki geht, dass er halt die Kleidung tragen soll und so weiter. Mhm. Also die Sportklamotten.
Ja, es wird auch, also auch da an der Stelle ist teilweise extrem unangenehm. Es gibt so eine Szene, die fast schon Vergewaltigungsvibes hat, als Nakamura ihm diese Sportklamotten anzieht.
Ja, auf jeden Fall komplett sexuell übergriffig.
Ja, also das ist sehr verstörend.
Ja, genau. Und ja, dann ist halt so ein bisschen, ja, also es geht halt speziell zwischen den Charakteren. Ich würde es sogar ein bisschen als Love Triangle bezeichnen. Dann zwischen Seki, Kasuga und Nakamura. Mhm. Gerade was ja dann auch noch später, was wir jetzt nicht mehr sehen. Aber Seki ist ja nicht dann weg vom Fenster, sondern sie kommt ja wieder auch so in die Dynamik mit rein.
Ich finde es halt interessant, gerade die Beziehung zwischen Seki und Kasuga, weil sie ist ja sehr, also du hast schon gesagt, Class and Beauty, so die Beliebte. Sie hat aber Gefallen an Kasuga gefunden, weil er belesen ist oder zumindest sich so aufspielt, als wäre er. Und weil sie ihn nicht so ganz versteht, sie kann ihn nicht so ganz einschätzen und wäre gerne mit ihm zusammen, um rauszufinden, wie er tickt so. Und das ist total, eigentlich voll der coole Charakterzug von ihr. Aber sie geht da auch ja, über diverse Grenzen, um diesen Wunsch zu erfüllen.
Ja, also sie ist halt so ein bisschen der gut behütete Charakter, aber dann auch, glaube ich, einfach fasziniert von dem weirden Zeug, was die anderen beiden da machen oder sind.
Ja. Nee, ich finde gerade, das ist interessant, weil beide Frauen, also Nakamura und Seiki, wollen ihn eigentlich so ein bisschen, beziehungsweise Nakamura möchte ihn auf ihre Seite ziehen, so auf dieses, ja, wir sind pervers, jetzt lass uns doch drauf dazu stehen. Und sie, Seiki, möchte eigentlich diese paar Schritte Richtung Kasuga gehen, Richtung pervers gehen, um sich eben ein bisschen auszuleben. Ja, genau. Und das wird natürlich auch von Nakamura hart ausgenutzt. Ja, die spielt ja beide auch mehrfach gegeneinander aus.
Ja. Gut. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, es ist halt sehr viel, du hast ja auch schon gesagt, regiemäßig, lässt sich viel Zeit, verdammt entschleunigt zwischendrin teilweise, was halt damit genutzt wird, weil es halt einfach viel Dialog, also wo die auch miteinander reden, wo dann halt auch mal Nakamura starrend nur dargestellt wird, das heißt, dass dann auch nicht vielleicht irgendwie Dinge passieren, sondern einfach nur ein bisschen creepy dabei ist. Und Kasuga steigert sich halt so ein bisschen, also gerade die ersten 5 Episoden ist so ein bisschen, dass er halt Angst hat, dass er halt verraten wird. Das ist halt so, weil Nakamura halt sagt, so hier, ich weiß es, ich würde es in der Klasse sagen. Und da wird er halt komplett verrückt und sagt am Schluss, okay, scheiß drauf, sag's ihr einfach bitte. Sag's ihr einfach, dass ich das getan habe, dass das passiert ist.
Nur damit sie ihm sagt, was bist du denn für ein Perverser, sag's ihr gefälligst selbst.
Ja.
Aber er ist ja immer noch so sehr darauf bedacht, wie andere Leute ihn sehen, dass er das auf gar keinen Fall machen möchte und trotzdem Hilfe von Nakamura möchte, was ja dann zu dieser großartigen Klassenraumszene führt.
Ja, wo er dann bricht. So ein bisschen.
Ja.
Und dann auch so langsam merkt, was vielleicht Nakamura für ihn ist, wie jetzt sich die Beziehung so langsam verändert. Genau, und dann am Schluss endet es dann eigentlich auch so ein bisschen, dass dann so die Eltern, also ich glaube, die Schule weiß es danach nicht, dass er das war, oder? Sondern wirklich nur die Eltern so ein bisschen?
Ja, die Mutter von ihm möchte ja dann der Polizei sogar Bescheid sagen.
Okay, ich weiß auch nicht mehr, wie es halt dann so weiter war, was dann so passiert ist, keine Ahnung. Aber zumindest am Ende ist noch nichts anderen Leuten gesagt worden. Und dann gab es halt noch mal so ein bisschen Streit zwischen Nakamura, Kasuga und Seki auf dem Berg. Genau, aber es ist halt echt sehr viel einfach zwischenmenschlich, wie sich halt die Beziehung zwischen den Charakteren verändert, wie sich Kasuga verändert, weil die anderen beiden, würde ich jetzt nicht sagen, dass die Charakterentwicklung krass durchmachen. Wir kriegen halt am Schluss bei Nakamura noch mal kurz, okay, ihr inneres Leben ein bisschen aufgezeigt. Das heißt, da kann man jetzt vielleicht von der Entwicklung für uns reden, aber aus ihrer Sicht vielleicht nicht unbedingt. Genau. Ja, das war auf jeden Fall so ein bisschen plotmäßig, war halt dann am Schluss noch mal so kurz Aussicht auf so ein paar Szenen, gerade auch geile Szenen, also dass natürlich auch die Baseball-Szene kurz gezeigt, Baseball-Schläger-Szene gezeigt wurde und so weiter, wo man sich dann vielleicht drauf freuen könnte, weil am Schluss, wirklich der letzte, am Schluss sage ich so hier, Part 1. Ja. Wir sind im Jahr 2025, das ist 12 Jahre her, seitdem diese Serie erschienen ist.
Ich muss sagen, ich hätte mir gern auch mit demselben Team Part 2 und 3 gewünscht. Ich hätte gern gehabt, dass sie es wirklich voll adaptieren. Gerade weil es hinten raus wirklich interessanter wird. Und ich finde viele von den Regieentscheidungen wirklich gut. Die Handlung wird dadurch tatsächlich ja auch wirklich nochmal besser. Gerade diese vielen langsamen Szenen, diese Szenen, wo Leute nur laufen, wo du die Stadt siehst, die ja auch vollkommen abgeranzt ist, wo ich auch wirklich verstehen kann, dass Nakamura da einfach raus möchte.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen so ein Theme, den man auch öfters kennt. Das Ländliche in Japan, es stirbt so ein bisschen aus. Jetzt dieses Season Hikaru ist ja auch so ein bisschen.
Ja, aber es ist ja nicht nur ländlich. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel Your Name anschaue, das Ländliche dort, denke ich, boah, voll idyllisch. Ein bisschen ruhig vielleicht für Jugendliche, aber Itomori, ich bin dabei.
Aber es gibt zwei, hier, also okay, es gibt zwei Kneipen.
Gut. Hier, ja, gut. Aber hier, wenn ich mir, was ist das, Kiryushi Gunma anschaue, hell no, du könntest mir ein Haus in der Stadt schenken und ich würde sagen, ja Bruder, leider nein. Also, da würde ich wirklich nicht gerne wohnen. Mhm. Und das ist halt gerade der Unterschied. Wir haben oft dieses Romantische, wo man sich dann denkt, ja, warum will man von da weg? Aber eigentlich gibt es halt auch viele so Scheißlöcher.
Ja.
Ja, und generell, wir haben ja drüber gesprochen, viele Szenen werden gehalten, was mich hier tatsächlich teilweise auch echt uncomfortable gemacht hat. Ich muss sagen, es ist noch nicht auf dem Niveau wie in Funny Games, aber es gibt schon so ein paar Stellen, wo man sich dann denkt, können wir weitermachen, bitte? Ich will hier nicht sein. Ich will nicht in dieser Szene feststecken. Lass uns weitergehen.
Ja, das Starren gerade, also von Nakamura, wo halt sie schaut, Blick, als auch mal das Grinsen zum Beispiel, ist immer gut eingesetzt.
Hier gerade das Starren, wenn Kasuga sich ausmalt, wie schlimm es wäre, wenn Nakamura anderen Leuten was sagt, wenn sie dann starrt, das ist wirklich auch wie Folter für Kasuga und das fühlt man.
Ja, für mich Folter als Zuschauer war das Schreien. Wieso schreist du jetzt auf dem Fahrrad? Wieso kreischst du jetzt einfach so rum? Wieso musst du jetzt auch Seki dann auf einmal rumschreien? Es ist vollkommen okay, dass du dich dran gerieben hast oder irgendwas. Es hat mich glücklich gemacht. Musst es um die ganze Nachbarschaft wissen, dass er deine Sportklamotten geklaut hat? Muss es sein? Das fand ich ein bisschen so, meh, weiß ich nicht. Das fand ich immer ein bisschen cringy und so, komisch. Plus halt dem Voice-Actor von halt Kasuga hat es dann auch mal ein bisschen schlimmer gemacht. Ich will auf einen großen Aspekt eingehen der Adaption, wo ich gemerkt habe, oh, okay, stimmungsmäßig ist es gerade für mich ein bisschen anders als im Original, würde ich sagen. Du hattest ja schon erwähnt, wird ja ein bisschen lange gehalten und so weiter. Ich finde jetzt auch den ersten Part fand ich teilweise echt ein bisschen langweilig einfach. Auch im Original, glaube ich, als die nächsten Sachen, die halt kommen mit ihrer geheimen Base.
Ja.
Was dann auf dem fairen Ding passiert, als auch den Timeskip, den wir dann haben werden, finde ich irgendwie alles ein bisschen interessanter.
Gerade alles nach dem Timeskip, was ja fast schon Epilog ist, finde ich, ist da scheint die Serie wirklich. Da bekommen wir eben auch dieses Fallout zu spüren, dass Casca komplett in sich selbst verschlossen ist und eigentlich und richtig Schwierigkeiten hat, Kontakt mit anderen Menschen aufzubauen. Also viel mehr noch als davor. Und wir bekommen dann eben auch die Szenen, wo er sich bei anderen Leuten entschuldigt und die ihm sagen, lass mich in Ruhe, geh weg.
Ja, aber was speziell an dieser Adaption liegt und bei einer normalen Adaption vielleicht nicht passiert wäre, würde ich jetzt mal vermuten, ist nämlich das Character Design von Nakamura. Dadurch, dass es ja von einer echten Frau gespielt wird und drüber gemalt wird, hat sie natürlich so ein bisschen die Charakterzüge, sieht halt auch ein bisschen geerdeter aus. Speziell jetzt der Charakter im Anime ist, würde ich jetzt sagen, was nicht unbedingt dem Schönheitsideal entspricht. Sie ist jetzt nicht hässlich. Sie wirkt für mich so ein bisschen manchmal froschgesichtiger. Es gibt so ein paar, ein, zwei Szenen, wo sie auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen vom Gesicht her dünner gemacht wurde, um attraktiver zu wirken in dieser Szene.
Absolut, ja.
Im Original hat sie ja auch so ein bisschen diese Brille, Topfrisur, was ja so ein bisschen vielleicht darstellen soll, dass sie jetzt nicht gerade auch wieder dem Schönheitsideal entspricht, aber weil sie halt ein cutes Anime-Girl ist, ist sie halt eher so ein bisschen, was ich dann als Manic Pixie Girl bezeichnen würde. Aber halt negatives
die
Manic
Betonung
Pixie Girl.
Liegt aber auf Manic.
Richtig. Weil, gerade auch wenn du zum Beispiel auch schon das erste Cover anguckst, sie ist ja schon attraktiv.
Ja.
Und das zieht sich ja auch durch. Oft, wenn sie halt die Brille auszieht, ist sie halt schon etwas oder ein Mädchen, was halt dann auch auf Kasuga eher wirken könnte. Und für mich hat es dann was anderes als jetzt hier geerdeter in der Serie gehabt. Im Manga.
Ja. Man muss aber auch sagen, im Manga ist Casca auch ein gutes Stück hässlicher.
Das kann ich bestätigen, ja. Und aber im Manga war halt, hab ich auch eine Faszination ein bisschen mit Nakamura gehabt. Also sie war ja auch so ein bisschen schroff und so weiter. Also das Ganze, dass sie halt Leute beleidigt hat und sowas, war halt auch alles dabei. Aber ich versuche gerade das richtige Wort dazu zu finden. So ein bisschen, sie wirkte so leicht überhöht. Also das, was so jetzt Kasuga sagt, dass er Seki so ein bisschen als Idol sieht, als etwas anderes und so weiter, war Nakamura für mich so eine Figur. Vielleicht das, was man auch als Moe einfach bezeichnet, weil sie halt jetzt eine fiktive Figur ist und so weiter. Hier wirkte sie für mich im Anime eher einfach halt wie ein realistischer, psychisch bisschen angeknackster Charakter, der mir auch einfach ein bisschen mehr Angst eingejagt hat, wie halt man wirklich jemandem begegnen könnte. Und da war dieses überhöhte Konzept, was sie darstellt, war halt gar nicht vorhanden bei mir. Also das war im Manga viel anders für mich jetzt als in der Adaption. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast.
Also ich sehe, was du meinst. Ich hatte nicht so die Faszination beim Manga-Lesen. Daher kann ich das vielleicht nicht so 100% nachvollziehen. Aber ja, natürlich, dieses eher weniger idealisierte Bild von ihr gibt natürlich noch mal ein bisschen mehr Kredibilität zu diesem Außenseiter-Dasein und zu diesem, was ja, dass sie sich nicht zugehörig fühlt und dass sie Leute sucht, die genauso sind wie sie, dass sie über die Stränge schlägt und so weiter. Das, wenn unattraktive Menschen über die Stränge schlagen, nimmt man sie wahrscheinlicher als Gefahr da, als wenn attraktive Menschen das machen, würde ich behaupten. Und ja, gerade das ist dann im Anime ein bisschen besser tatsächlich rübergekommen. Aber ich glaube generell, viele von diesen sehr uncomfortable Momenten, diese sehr unangenehme Momente, die ja teilweise auch total lang gehalten werden, funktionieren irgendwie besser durch das, dass sie weniger attraktiv ist.
Ja, mir ist halt das, was ja ein großer Aspekt ist, am Anfang zumindest, dass Kasuga eine Faszination entwickelt, also aus der Angst oder halt Blackmailing so eine Faszination rauskommt. Das kam halt bei mir im Anime null. Also es war komplett so einfach, okay, das ist einfach, gehen alle Alarmglocken an, ich will nichts mit dieser Person zu tun haben, durchgehend die ganze Zeit. Und das fand ich im Manga auf jeden Fall
wahrscheinlich. Mit allen drei Hauptfiguren würde ich ungern irgendwas zu tun haben. Also, ich meine sogar Saiki, die ja dann.
Ja, wieso?
Die Art, wie sie eine Faszination gegenüber jemand anderem aufbaut und dabei all ihre Grenzen fallen lässt und ignoriert. Ich meine, später im Manga merkt man, dass sie das auch nicht so cool fand letztendlich und sich geändert hat, sowas eben nicht mehr zu machen. Aber diese fanatische Art dieser Faszination nachzugehen und alles andere zu ignorieren, ist auch was, was ich nicht in meinem Leben brauche, sage ich mal so.
Ja, das ist sogar auch noch was, finde ich, gut am komplett realistischsten. Also alle haben natürlich so ein paar realistische Aspekte, wo ich auf jeden Fall so den einen oder anderen Charakter schon auch in meinem echten Leben mal wiedererkannt habe bei Saki. Aber genau, ja, Kasuga ist halt, hat mir ja schon gesagt, einfach so dieser überhebliche Teenager, bisschen Weirdo. Der Aspekt mit der Reinheit von halt seinem Idol, seinem Crush, fand ich noch ganz interessant, dass er da mit ihr zusammenkommt. Vorher halt seine Muse, nee, Femme Fatale.
Nee. Das mit dieser Reinheit ist auch einfach so ein scheiß arroganter Take von ihm.
Ja, genau.
Dieses, ich finde es, er ist so ein prätentiöses Arschloch. Also wirklich, das ist an manchen Stellen sehr subtil, an anderen Stellen merkst du richtig, was er für ein Bastard einfach ist. Und auch, wie gesagt, dass Saiki eine Faszination mit ihm entwickelt, ist ja nur wegen der Persona, die er nach außen ausstrahlt, die Person, die er sein will, so dieser Intellektuelle und so, womit er einfach nur alle Leute abstößt, außer Saiki, weil sie scheinbar keinen Selbsterhaltungstrieb hat oder sowas.
Und vielleicht Yamada.
Ja, aber Yamada ist ja eher auch so, er hängt mit ihm rum, er macht sich aber eher drüber lustig, dass Kasuga so ein abgehobener Freak ist.
Ja.
Das finde ich ja eigentlich auch ganz gut. Er will ihn so ein bisschen in die normale Welt ziehen, so wie Marina für ihre Mutter der Anker ist, ist Yamada halt einfach für Kasuga der Anker. Nur Yamada zieht so hart da dran und Kasuga so, nee. Ich will weiter so tun, als wäre ich der letzte Weirdo. Fuck you. Irgendwann werde ich der letzte Weirdo.
Die Szene mit Yamada mit wegen Essen, ich auch, mit dem, ob er mitessen darf, fand ich super.
Ja, auf jeden Fall. Sehenswerte Serie, finde ich.
Ich weiß nicht. Also
ich kann es nicht
aber
blanket empfehlen.
Ja.
So viel gebe ich dir auf jeden Fall mit. Es ist halt eine sehr düstere Geschichte mit eigentlich nur Arschlöchern, aber auf eine andere Art als Takopi. Weil wir haben bei Takopi natürlich so dieser Schlusssatz, Menschen sind nicht nur gut, Menschen sind nicht nur böse, dort natürlich zu einem Happy End geführt hat. Es ist hier so, Menschen sind nicht nur gut, Menschen sind nicht nur böse. Aber wenn sie sich gegenseitig so viel verletzt haben, sollten sie vielleicht auch einfach nicht miteinander rumhängen.
Ja. Und vielleicht einfach, wenn man es geklaut hat, verbrennen, wegwerfen. Oder auch nicht unbedingt das mit Tinte befüllte T-Shirt in die Waschmaschine tun.
Das war super dumm.
Das war richtig dumm.
Aber das nicht zu verbrennen ist, glaube ich, auch ein guter Move, weil wenn du Klamotten verbrennst, das sollte für recht dunklen Rauch sorgen, vor allem wenn das so auch mit künstlichen Materialien ist. Damit gibst du einfach Rauchsignal, hey, hier, ich mache hier gerade Scheiße. Guck dir an, was ich hier verbrenne.
Ja. Gut, willst du noch zur Blume drauf eingehen?
Ich liebe das Symbol.
Ich finde das im Anime ganz cool mit dann, wie das so wackelt und dann dieses Geräusch, was das macht.
Ja. Ah, natürlich so dieses, das Flowers of Evil, dieses Buch von Baudelaire ist ja wirklich so ein komplett zentraler Punkt. Und es.
Hast du es gelesen?
Dass Kaska das nicht versteht, geht mir irgendwie komplett gegen den Strich. Dass er halt so ignorant ist und zeitgleich so tut, als würde er es komplett verstehen. Und ja, also Baudelaire ist mein, also das ist mein Lieblingsbuch. So ein Bastard.
Ich habe danach nochmal kurz reingeguckt, weil ich einfach mal wissen wollte, wer ist das eigentlich? Und zumindest die Person Baudelaire hört sich ganz interessant an. Also finde ich eine interessante Person. Muss ich auch mal, also ich kenne jemanden im Bekanntenkreis, der Franzose ist. Dann frage ich mal, ob man das vielleicht liest eigentlich in der Schule und was man dazu sagt.
Also für mich, ich hatte den auch gegoogelt, als ich den Manga gelesen habe. Hab dann aber gedacht, ja, okay, warum sollte ich mich damit auseinandersetzen, wenn Kaska es offensichtlich auch nicht tut?
Ja, aber hat halt ähnlich wie Thomas Mann, wo ich dann auch so, okay, geht halt um einfach das Schreckliche, um Schmerz, um Krankheit. Und ist
ja
okay.
Ja, wie gesagt, die beiden, dann kannst du noch Kafka reinschmeißen und Osamuda Sai und dann hast du schon so die nicht der Club der toten Dichter, sondern
fällt mir gerade so ein, also so berühmte
Selbsthilfegruppe der toten Dichter
so berühmte Schriftsteller haben wir eigentlich so wirklich so happy Schriftstücke, die wir auch in der Schule so analysieren oder so? Ist da eigentlich was?
Gute Frage, die Antwort ist nein.
Also es gibt vielleicht am Schluss, sage ich mal, so ein Happy End, wo aber viele schreckliche Sachen zwischendrin passiert sind oder so.
Ja, selbst das ja eher selten.
Ja.
Also. Ja.
Ja, die Zeit war halt früher scheiße. Gab's halt kein Anime.
Ja. Nee, ich werde jetzt auf jeden Fall auch gleich irgendein Slice of Life anmachen und dann die ganzen Sachen hier mal vergessen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ihr werdet wahrscheinlich am Ende des Jahres zumindest noch von Takopi hören. Weil da wird auf jeden Fall nochmal zumindest regiemäßig, animationsmäßig was erwähnt werden.
Ich würde sagen, bis dahin machen wir dieses Buch Generationendrama einfach mal zu und verstecken es erstmal irgendwo, bis wir wieder dran müssen. Genau.
Okay.
Dann, ich war der Lukas und der Tetz und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
Ich war der Julian, mich findet man unter Lukol, L-U-K-E-O-H-L auf meiner List, Twitter und Blue Sky. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonon Biori Nonstop, Bakano, Aria The Animation, One Outs, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoshokagegi Review Starlight Movie und The Death Menu for the Emiya Family.